Also wenn die Seele so gedacht wird, wie Sokrates sie denkt, dann ist die philosophische Lebensweise die richtige Lebensweise und die notwendige sogar.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir besprechen mal wieder einen platonischen Dialog und der hat es in sich. Ist auch einer, der mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt, denn das ist einer der ersten philosophischen Texte, den ich in meinem Leben gelesen habe. Es geht um Phaidon von Platon und es ist quasi der letzte Teil dieser Tetralogie, von denen wir die anderen ja schon besprochen haben. Also wir haben gesprochen über Euthyphron, wo Sokrates zum Gericht hingeht. Da reden die dann über die Frömmigkeit. Dann gibt es die Apologie, in der er sich vor Gericht verteidigt und dann zum Tode verurteilt wird. Dann gibt es Kriton, da ist Sokrates schon im Gefängnis. Und Kriton sagt ihm, ey, wir können jetzt fliehen. Und er sagt, nein, das geht nicht, das mache ich nicht. Und dann kommt noch Phaidon. Und im Phaidon ist es jetzt quasi so, dass Sokrates hier sterben wird. Und ja, man stapelt wahrscheinlich nicht zu tief, wenn man sagt, das ist schon einer der wichtigsten, ikonischsten Texte wahrscheinlich der westlichen Philosophiegeschichte. Ist auch vielleicht die Frage, ob so unsere heutige Idee von Körper und Geist, unsere Vorstellung von einer Seele, auch was mit diesem Text vielleicht zu tun hat. Darüber müssen wir jetzt sprechen und ich mache das mit Alessia Babanti. Schönen guten Tag.
Dankeschön. Ja, schön, dass Sie mich einladen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch, über den tollen Dialog zu reden.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Sie arbeiten am Institut für Philosophie an der Uni Rostock. Wie sind Sie denn persönlich zu, ich sag mal, zu Platon und dann zum Phaidon gekommen?
Gute Frage. Ich habe ursprünglich Mathematik studiert und da bin ich sehr häufig im Kontakt und im Austausch mit Physikern, Informatikern und Mathematikern gewesen. Und dort war die These sehr gängig des Physikalismus. Also ich weiß nicht, ob Sie die physikalistische These kennen. Es geht darum, dass alles in der Welt materiell ist, physikalisch und von physikalischen Gesetzen bestimmt und determiniert. Also ich werde jetzt nicht auf die sehr lange Diskussion, die ich mit meinen Kommilitonen hatte, eingehen. Aber im Grunde war das für mich eine These, die ich nicht verstehen konnte. Vor allem, weil ich konnte nicht verstehen, wie man diese These vertreten kann und weiterleben kann. So normal, als ob nichts wäre. Das hat mich zutiefst erschüttert und ich konnte es einfach nicht verstehen. Und dann habe ich mich gefragt, warum mich diese Debatte so sehr beschäftigt und bin dann auf die Antwort gekommen, dass ich eigentlich Angst vor dem Tod habe und deswegen mir etwas an der Frage liegt, ob meine Seele auch etwas Materielles ist oder nicht.
Ah, okay.
Und deswegen kommt man dann fast automatisch auf den Phaidon. Also aus zwei Gründen. Einmal, weil dort die letzten Stunden des Sokrates gezeigt werden. Und ich meine, das muss man sich auch anschauen. Der Sokrates stirbt und er ist glücklich. Er sagt, dass er glücklich ist zu sterben. Also das hat mich schon erstmal richtig erschüttert. Und zweitens, da werden diese Positionen, die mich damals auch sehr beschäftigt haben, nochmal aufgearbeitet. Also auch als dargestellt von Sinnes und Kebes. Und diese Positionen sind dann nicht nur theoretische Positionen, die vertreten werden, sondern sie sind mit irgendwie eine existenzielle Haltung verbunden. Und das hat mich dann auf jeden Fall sehr interessiert und wollte das nochmal vertiefen. Genau, das ist, wie ich dazu gekommen bin.
Interessant, wenn man so anfängt zu studieren, dann hängt man ja auch viel mit Leuten aus anderen Studienfächern oft rum, meistens auf so Hauspartys oder irgendwelchen so Ersti-Partys und sowas. Und da erinnere ich mich auch noch, aber andersrum, also dass ich dann auch mit Physikern diskutiert habe, warum Philosophie nicht doch auch wichtig ist und die natürlich dieses naturwissenschaftliche Weltbild hatten, dass es natürlich Quatsch ist, sich mit Philosophie zu beschäftigen, weil wir wissen ja, wir können ja messen, wie die Dinge sind. Und da muss ich jetzt auch so ein bisschen dran denken. Und ich glaube, damals in der Schule, in der Oberstufe, hat mich der Phaidon auch total umgehauen, weil ich auch schon als Teenager Angst vor dem Tod hatte. Also das war für mich immer ein ganz großes Thema in der Jugend. Und ich da dann so gemerkt habe, ah krass, man kann das so richtig durchdiskutieren auch. Also ich finde, und ich hatte jetzt auch nochmal große Freude an Simmias und Kebes, weil ich wusste noch, die gibt's irgendwie im Phaidon und die diskutieren da mit Sokrates in seinen letzten Stunden. Und die haben schon auch ganz gute Argumente, finde ich. Und ich hatte eine richtige Freude, auch so denen dabei zuzuhören. Und gleichzeitig ist so diese diese Schwere dieses Moments bei der gleichzeitigen Spritzigkeit trotzdem von Sokrates halt auch literarisch irgendwie total ja, toll in diesem Dialog, finde ich.
Genau, also der Dialog ist auch nicht nur von uns, sondern auch in der Geschichte sehr stark rezipiert worden. Das ist eine der stärksten Rezeptionen, glaube ich, für einen Platon-Dialog. Also wenn Sie den Kommentar von Professor Zimpfennig lesen, sie hat das alles nachgezeichnet, wie dieser Dialog eigentlich gewirkt hat, als er erschienen ist. Und viele haben sich tatsächlich dann umgebracht, als sie den Text gelesen haben. Es hat wirklich eine starke Wirkung gehabt. Also nicht nur
Oh
jetzt
wow,
so
okay.
sozusagen im Nachhinein, sondern auch in der gesamten Ideengeschichte. Das war immer wieder aufgenommen und immer wieder verarbeitet worden, dieser Dialog. Also es hat viel bewegt, sagen wir so.
Es gibt von Montaigne, glaube ich, dieses Philosophieren heißt Sterben lernen. Und das nimmt damit eigentlich hier so seinen Anfang. Es gibt ja auch bei Camus und bei den Existenzialisten dann später diese Frage nach dem Selbstmord. Und es ist interessant, weil die wird ja hier verneint im Phaidon selber von Sokrates, also dass Selbstmord jetzt nicht die Lösung ist, wenn sie jetzt sagen, da haben sich dann tatsächlich Leute umgebracht. Aber ja, es ist ein Thema, das uns natürlich alle betrifft, weil wir alle mit Tod konfrontiert sind und natürlich auch sterben werden. Und gleichzeitig, ja, es ist auch einfach spaßig zu lesen und also es macht was mit einem. Ich habe auch heutzutage noch das Gefühl, man hat auf diese Frage wahrscheinlich keine klare Antwort und deswegen ist es interessant, dass hier so darüber diskutiert wird. Vielleicht können wir noch mal sagen, was ist eigentlich hier die Rahmenhandlung in diesem Dialog? Weil ich finde das manchmal witzig bei Platon, dass die Dialoge halt heißen wie verschiedene Personen, aber Phaidon ist ja eigentlich gar nicht der wichtige Gesprächspartner jetzt hier in diesem Dialog, sondern Phaidon, der auch selbst ein Philosoph ist, wenn ich es richtig verstanden habe, beziehungsweise war, der berichtet eigentlich davon, von diesen letzten Stunden des Sokrates. So geht's eigentlich los.
Genau, also die Besonderheit bei dem Phaidon ist, dass er einer der wenigen Gesprächen ist, der eine Rahmenhandlung hat, die kompliziert ist. Also man könnte das sich so wie eine Matrioska vorstellen. Also es gibt so eine äußere Rahmenhandlung und das ist das Gespräch zwischen pythagoreischen Menschen, ist dieser Echekrates und auch Phaidon selbst. Die sind ja eigentlich woanders, sie sind nicht in Athen, sie sind in einer berühmten pythagoreischen Stadt. Und sie fragen den Phaidon, der mal in Athen war, danach, wie es gewesen ist. Also was sind die letzten Worte und Taten von Sokrates, weil sie mitbekommen haben, dass er gestorben ist, aber dann irgendwie lange Zeit Stille. Das heißt, das ist so die externe Handlung. Und dann erzählt Phaidon selbst, der in Athen war, an diesen Tagen auch anwesend ist, also an dem Todestag des Sokrates anwesend ist, erzählt dann, was er getan und gesagt hat. Das ist so die äußere Rahmenhandlung. Dann gibt es aber auch eine innere Rahmenhandlung, und zwar im Gespräch selbst von Phaidon. Er erzählt, dass nämlich Sokrates zum Tode verurteilt worden ist, aber dass zwischen seinem Todesurteil und dem tatsächlichen Vollzug dieses Urteils eine etwas längere Zeit lag. Ich glaube, so circa einen Monat, 30 Tage so ungefähr, weil nämlich sein Schiff nach Delos aufgrund eines, also könnte man sagen, Glaubensritual geschickt wurde und in der Zeit, wo dieser Schiff nicht zurückgekommen ist, also sozusagen solange dieser Schiff nicht zurück ist, darf man niemanden umbringen. Das heißt, der Philosoph hat jetzt 30 Tage, wo er einfach im Gefängnis sitzt und auf sein Todesurteil wartet, auf seinen Tod wartet eigentlich, nicht auf den Urteil. Genau, und
Urteil gab's schon, ja.
die Freunde besuchen ihn, haben die Gelegenheit, nochmal mit ihm zu sprechen. Und deswegen hört man sozusagen lange Zeit nichts zwischen dem Urteil und dem Tod. Und in diesem Rahmen entwickelt sich dann das Gespräch, der im Phaidon dann auch gezeigt wird. Und dieses Gespräch zeigt sich dann, also der Punkt, wo das anfängt, ist, weil es irgendwie eine komische Kontrast zwischen den Stimmungen gibt. Also es gibt den gelassenen Sokrates, er ist in dem im Gefängnis und philosophiert, könnte man, nee, nee, sorry, nicht philosophiert, sondern er dichtet. Und das ist eine ungewöhnliche Tätigkeit. Das macht
Ja.
Sokrates eigentlich sonst nicht. Und
In der Politeia ist er ja gegen die Dichtung auch, ne? Also in seinem Idealstaat und ist eigentlich gegen diese Künste auch an sich, ne? Deswegen verwundert das hier so ein
also da
bisschen.
muss man sich das im Kontext der Politeia anschauen, ob das jetzt, also weiß nicht, ob das einfach so grundsätzlich dagegen ist, also das ist eingebettet in eine Erziehungsdiskussion und so weiter, also das muss man sich da anschauen. Aber was auf jeden Fall man sagen kann, ist, dass Sokrates hauptsächlich philosophiert und nicht gedichtet hat während seines Lebens. Und das ist hier etwas erstaunlich, zumindest für die Freunde und generell für die Athener, die natürlich die Geschichte jetzt von Sokrates weiterverfolgen, dass er so viel, dass er nicht philosophiert, sondern dass er jetzt auf einmal auch sowas wie Dichtung macht. Also diese Frage hat eine große Rolle auch in der Forschung gespielt, warum eigentlich Sokrates dichtet. Kann man jetzt, glaube ich, schwer beantworten, wenn man nicht den gesamten Dialog schon mal für sich durchgearbeitet hat, weil die Forschung auch sehr im Streit darüber ist, was das bedeuten soll. Aber vielleicht.
Er dichtet vor allem Aesops Fabeln neu, ne? Oder bringt die in Versform oder irgendwie sowas. Das fand ich noch
Genau,
ganz
also
interessant.
eigentlich, wenn man sich diese kleine Ausschnitte sich anschaut, was in dem Text ist, eigentlich sind es philosophische Gehalte, die er dort, also er dichtet ja auch die Aesops, das macht er ja auch, aber das, was man hier sehen kann in dem Phaidon, das kann man ja nachlesen, er lässt die Fesseln los und hat irgendwie Schmerzen oder muss irgendwie schmerzhaft gewesen sein, und wenn er die Ketten aufmacht, merkt er, dass dieser Schmerz einfach weg ist und dass es irgendwie so eine Lustempfindung hervorbringt, dass man nicht mehr Schmerz hat. Und in diesem Moment denkt er über diesen Zusammenhang zwischen Lust und Unlust nach. Und daraus macht er so wie eine kleine Fabel, als ob die zwei immer aneinander verkettet wären, wie ein.
Ah ja,
Genau, und das ist, also könnte man sich vorstellen, das ist zwar Dichtung in einer Weise, weil das ein Märchen ist, aber das ist ein philosophischer Gehalt. Also dann könnte man sich vorstellen, dass vielleicht auch, also das gar nicht so voneinander jetzt zu trennen ist, dass er vielleicht diese Dichtung auch mit philosophischen Inhalten gefüllt haben kann. Also das weiß ich jetzt nicht, aber das wäre eine Möglichkeit.
Ja, ich finde, was mir stärker auffällt jetzt, viele Jahre aus der Schule heraus, bei diesen Texten, ist manchmal die literarische Qualität. Also, dass wir manchmal das Gefühl haben, ah, hier wird schon etwas angedeutet, was später nochmal wichtig wird. Also, das ist dann kein richtiger Callback später, aber der ganze Dialog hat ja dieses Thema unter anderem. Wie entstehen Dinge aus anderen Dingen? Wie entstehen Dinge aus ihren Gegensätzen zum Beispiel? Wie gibt es so eine Wanderung der Seele und so? Und das ist natürlich hier schon am Anfang, zumindest habe ich es jetzt diesmal so ein bisschen gesehen, eine Andeutung, dass es dahin geht bei diesem Schmerz und dem Nachlassen des Schmerzes dann, ne? Also Sokrates nimmt quasi diese Ketten ab, weil er dann eh bald sterben muss. Wahrscheinlich können sie jetzt abgenommen werden. Und dann merkt er, oder hat diesen philosophischen Gedanken erstmal, dass es interessant ist, also dass jetzt dieser Zustand, der ja eigentlich der Normalzustand ist, ne, also dass man keine Ketten hat, dass man den jetzt so als Freude empfindet. Und das ist ja so ein Thema, was später auch noch im Dialog vorkommen wird.
Ja, ich glaube, das ist kein Zufall, dass diese Themen immer wieder kommen, weil der Dialog immer eine innere Dynamik hat und die Ausgangslage und Ausgangssituation immer sehr stark den Dialogverlauf schon bestimmen. Weil es sind nicht irgendwelche Theorien, die sozusagen im leeren Raum schweben, sondern es sind also die Gedanken, die entwickelt werden in den platonischen Dialogen, die kommen aus einer existenziellen Lage heraus. Also die werden genau aus diesem Gesprächsrahmen entwickelt und natürlich sind sozusagen durch das Gesprächsrahmen auch in einer gewissen Weise gebunden oder bestimmt und werden dann etwas verallgemeinert und sozusagen weiter gedacht in den späteren Teil des Dialogs. Aber das ist ja eine Lebenssituation, die Gegenstand ist von diesem Dialog und nicht irgendeine Theorie, sondern es fängt bei dem Sokrates an, der keine Angst hat zu sterben. Und der Grund dafür ist, dass er philosophiert hat. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen Lebenspraxis und das, was man als theoretische Grundlage sieht und was die Meinungen sind, die man vertritt. Also es ist die Art und Weise, wie man denkt, das ist alles sehr eng verknüpft. Und insofern es ist sozusagen wenig verwunderlich, dass diese Momente dann immer wieder kommen, dass man etwas sieht in der Theorie, was eigentlich schon am Anfang in dem Gesprächsrahmen sich gezeigt hat.
Ja, das ist spannend. Fällt mir jetzt, glaube ich, noch mal stärker auch auf. Wir haben ja in der Argumentationsphilosophie dieses Thema Analogieargumente. Also kann eine Analogie ein Argument sein? Wie funktioniert das eigentlich, dass wir sagen, X ist eigentlich wie Y und dann erzählen wir so ein bisschen, wie ist Y und machen dann einen Rückschluss, wie es sich bei X verhält. Und es gibt ja hier im Phaidon auch mehrere Analogieargumente, also dass jemand sagt, mit der Seele ist es so wie mit der Stimmung der Leier zum Beispiel. Aber hier gibt es auch mehrere Analogien, die gar nicht klar als Argumente eingebracht werden. Aber das ist auch schon so eine frühe Analogie, der Schmerz, der nachlässt und das ist dann ein Glück. Oder natürlich ist, Sie haben das auch schon gesagt, diese zwiespältige oder diese Stimmung, das dazwischen, die da irgendwie herrscht. Ne? Es ist ja melancholisch, könnte man auch sagen, diese Stimmung. Irgendwie ist das ein toller Moment, die sitzen alle nochmal zusammen. Er fährt später dem Phaidon ja auch dann ganz zärtlich durchs Haar. Und andererseits ist hier der Tod, der auf ihn wartet. Und andererseits wiederum sagt er, der Tod ist jetzt aber fröhlich. Also dieses Hin und Her irgendwie, das durchdringt den Dialog tatsächlich stark. Manchmal explizit, dass jemand richtig ein Analogieargument quasi macht und sagt, X ist wie Y, aber an sich tritt das auch immer wieder hervor. Das finde ich schon irgendwie bezeichnend hier tatsächlich, ja.
Genau, vielleicht nochmal zu dieser Spannung, also zu dieser Spannung zwischen den Stimmungen. Also Sokrates ist glücklich zu sterben, die Freunde sind in einer komischen Stimmung, wird beschrieben. Also weder völlig traurig, weil sie ja noch Zeit mit Sokrates haben und philosophieren, aber auch nicht die gewohnte Freude haben am Philosophieren. Also es ist irgendwie dazwischen, das ist eine Verwirrung, würde ich vielleicht eher bezeichnen. Also weil sie Sokrates als fröhlich erleben, das ist irgendwie ein bisschen ansteckend wahrscheinlich, aber gleichzeitig selber irgendwie trauern müssten, aber noch nicht so ganz in der Trauer sind. Das ist irgendwie dazwischen. Und dann gibt es aber auch die Xantippa, die Frau, die ist Frau von Sokrates, sie ist ja völlig aufgelöst. Also es gibt sozusagen verschiedene Ebenen dieser Stimmungen. Also dieser Stimmungen und dieses Unterschieds der Stimmungen von Sokrates zu den anderen. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, es ist genau dieser Kontrast, der Auslöser ist für den gesamten Dialog danach. Und das ist dann interessant, weil das auch einen Grund hat, warum Sokrates diese Stimmung hat und nicht eine andere. Und das wird dann wieder auf seine Existenz zurückgeführt, also auf seine philosophische Existenz. Und daraus entwickelt sich dann der Rest des Dialogs. Das ist so wirklich eine Dynamik, die sich entfalten lässt. Und das dann.
Ja, das fand ich nochmal interessant, dass die Frau mit dem Sohn weggeschickt wird, weil sie auch quasi zu laut weint, also zu traurig dann quasi ist. Und dass er den Lebens, nicht den Lebensabend, aber die letzten lebenden Momente dann mit diesen Freunden verbringt und auch beim Philosophieren verbringt. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen sinnbildlich. Also heute würde man wahrscheinlich denken, in der Familie verbringt man die letzten Momente. Wobei das natürlich sowieso eine absurde Situation ist. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich aus der Literatur sonst kenne, dass Gefangene besucht werden und so viele Leute da in ihrer Zelle irgendwie haben. Das finde ich eh nochmal so ein interessantes Bild. Aber ja, das finde ich auch interessant, dass diese letzten Stunden der Philosophie gelten und oft gibt es diesen Einwand im Dialog und dadurch hat er auch so eine Spannung, finde ich natürlich. Also die haben öfter mal so eine Spannung, diese Dialoge, weil da natürlich was auf dem Spiel steht, bei der Apologie zum Beispiel. Aber hier gibt es oft diese Zärtlichkeit, dass die Freunde dann sagen, naja, oder wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren darüber? Vielleicht wollen wir jetzt vielleicht nicht weiter philosophieren, weil das strengt dich natürlich an. Und es gibt auch diesen Einwand, ich glaube, Kriton sagt das auch, den wir ja dann schon quasi kennen aus dem Dialog. Kriton, wenn du dich jetzt zu doll aufregst, du musst ja diesen Schierlingsbecher trinken, dann könnte das ein ziemlich irgendwie grausamer Tod werden. Ja, also es wäre besser, jetzt nicht zu diskutieren. Und Sokrates, der dann immer in so einem jugendlichen Frohmut sagt, nee, nee, wir machen das auf jeden Fall weiter. Das ist auch, finde ich, so ja, ein großer Teil dieses Dialogs, dass man so bis zum Ende eigentlich für die Philosophie
Also
lebt.
zumindest in meiner Beschäftigung bisher habe ich den Eindruck, dass das kein Zufall ist, dass es diese Momente gibt und dass sie dargestellt werden, weil in diesem Kontrast der Stimmungen eigentlich ein Kontrast in der Lebensweisen gezeigt wird. Also dass diese Personen, die dabei sind, nicht nur die Freunde des Sokrates sind, also klar sind sie auch, aber es wird eine Lebensweise gezeigt an diesen Personen. Und genauso. Also das wäre sozusagen die nicht-philosophische Lebensweise, dass man sich, so könnte man das formulieren. Und die sokratische Lebensweise ist die philosophische Lebensweise. Also so, wie Sokrates dargestellt wird, wie er lebt, wie er reagiert, was er für Meinungen hat, was er für eine Denkweise zeigt, was wichtiger ist als die Meinungen, die er vertritt, das ist ein Gesamtpaket sozusagen, das philosophische Leben. Und das ist ein Kontrast mit den anderen, die vielleicht gerade an dem Anfang der Philosophie stehen, vielleicht noch irgendwie eine wissenschaftliche Lebensweise haben, aber noch keine im sokratischen Sinne philosophische Lebensweise. Und da sieht man den verschiedenen Umgang, den sie haben. Einmal an das, was sie jetzt auch dargelegt haben, also an der Art und Weise, wie sie mit Sokrates selbst umgehen, was sie denken, was es ihm gut oder schlecht tun würde. Also zwar, dass es ihm angenehm sein soll, dass es sozusagen in der Denkweise drin, dass das Angenehme für etwas Gutes gehalten wird. Und bei Sokrates ist dann der Fokus woanders. Aber das sieht man dann auch in der Art und Weise, wie sie sich zu diesen Thesen verhalten, die in diesem Dialog dann auch entfaltet werden. Also auf alle Ebenen des Menschen wird gezeigt, was diese philosophische gegenüber der nicht philosophischen Lebensweise bedeutet. Und das ist ja die Spannung, die im Dialog zu sehen ist.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, auch philosophische Lebensweise, weil es geht dann kurz um
Genau.
Euenos, das ist auch ein Philosoph, und der hat das auch gehört, dass Sokrates jetzt irgendwie angefangen hat zu dichten und sich gefragt, warum macht er das eigentlich? Und Sokrates erklärt es dann hier in diesem Dialog, dass er einen Traum hatte, der ihn irgendwie dazu aufgerufen hat, und sagt dann das, dass er eben keine Angst hat, jetzt zu sterben, und dass ihm Euenos ja auch gerne folgen kann in den Tod. Und das führt zu so einer kurzen Verwirrung, weil die Menschen, die da sind, natürlich den Tod für etwas Schlechtes halten und sich jetzt fragen, was sagst du jetzt? Also warum soll dieser Euenos dir jetzt folgen? Und dann sagt Sokrates, naja, der ist doch auch Philosoph. Und Philosophen quasi können dem Tod ja nur freudig eigentlich entgegensehen. Und dann fragen die anderen, warum ist das so und wie ist das dann mit Suizid? Also rätst du quasi zum Suizid? Und dann macht Sokrates so ein Argument, das vielleicht auch ein Analogieargument ist, kann man sagen, dass man wie so ein Teil der Herde ist, also wie ein Schäfer eine Herde hat, so haben die Götter auch quasi die Menschen als Herde und regieren sie dadurch auch, und denen darf man sich quasi nicht widersetzen, deswegen muss man schon ja, auf den Tod warten. Also der Suizid ist nicht gerechtfertigt, laut Sokrates hier, aber der Tod an sich, gerade für einen Philosophen, darum wird es dann gehen, ist eigentlich etwas Gutes.
Genau, also das wird dann auch von den Freunden, also die wollen ja auch dann weiter verstehen, inwiefern das jetzt dieser Zusammenhang gelten soll. Also dass derjenige, der philosophiert, warum er eigentlich den Tod für etwas Gutes halten soll. Und das versucht dann Sokrates zu entfalten. Naja, man kann es sich so vorstellen, jemand, der sich für Philosoph oder der den Anspruch hat, philosophisch zu leben und sagt, ich bin Philosoph, der ist dadurch bestimmt, dass er ein unbedingtes Interesse an das Wahre hat. Also so bestimmt das Sokrates zumindest. Und gleichzeitig ist ja irgendwie die Idee, Philosophie, dass man die Möglichkeit hat, dieses Wahre irgendwann zu erreichen. Also dass man versucht, irgendwie in diesem Wahren nachzugehen. Also in diesem ersten Teil wird gezeigt, dass wenn man das tut, dass man in der Welt eigentlich sehr schnell auf Grenzen stoßt. Also erstmal, man merkt, okay, es gibt Begierden oder gewisse Teile in uns, die eigentlich sich eher um anderes kümmern wollen. Also die lassen einen irgendwie nicht in Ruhe. Also man muss essen, man muss trinken, man muss irgendwie schlafen. Und diese Begierden scheinen irgendwie in den Weg zu kommen, weil sie von der Suche nach dem Wahren irgendwie abzulenken scheinen. So, das wäre so ein bisschen ein erster Gedanke. Und der wahre Philosoph, der lässt sich davon nicht ablenken. Und er würde dann sozusagen weiter danach suchen. Und was er sucht, ist dann sozusagen äquivalent dazu, dass er sich versucht, von dieser Ebene seines Körpers, also seines Seins, also von sich selbst zu trennen, so ein Stück weit, dass er diesem Wahren nachgehen kann. Das bedeutet, dass er sich eigentlich nicht um die Dinge kümmert, um die sich die meisten Menschen auch kümmern. Also sowas wie, dass man ein gutes Haus hat, dass man genug zu essen hat und so. Das müsste irgendwie alles zweitrangig sein für den Philosophen, sondern die einzige Sache, die ihn interessiert, ist, dass man zu diesem Wahren kommt. Von außen betrachtet bedeutet das also, dass der Philosoph sich nicht um den Leib kümmert, sondern versucht, sich von dem ein Stück weit unabhängig oder zu machen oder zu trennen. Und daraus könnte man ja schließen, dass die Philosophie eine Tätigkeit ist, die dem Tod irgendwie ähnlich ist. Warum? Weil der Tod eigentlich als eine Trennung zwischen Leib und Seele verstanden wird. Insofern macht der Philosoph eigentlich auch nichts anderes, als sich von seinem Körper zu trennen, um dem Wahren nachzustreben. Das heißt, es wäre in diesem Selbstverständnis des Philosophen widersprüchlich, wenn er glauben würde, dass er dann, was er die ganze Zeit gesucht hat, und nach dem Tod erreichen könnte, möglicherweise, dass er dann denken würde, na ja, also Tod will ich nicht haben. Also das wäre ein Widerspruch, weil er eigentlich da vielleicht das haben kann, was er die
Ja.
ganze Zeit gesucht hat. Das wäre im Grunde das Argument, was da dahinter steckt.
Ja, es ist ein erstaunliches Argument, finde ich, wenn man es liest, weil man einerseits beim Lesen denkt, ja, irgendwas ist da erstmal auch dran an dieser Beobachtung natürlich, dass Philosophen, Philosophinnen, Menschen, die sich für solche Themen interessieren, irgendwie der Welt so entschwinden oder irgendwie an so Dingen knabbern, die mit dem diesseitigen Day-to-Day-Leben vielleicht nicht so viel zu tun haben, dass einem der Vorwurf vielleicht auch selber schon mal gemacht wurde, wenn man irgendwie sich mit diesen Themen beschäftigt. Und gleichzeitig ist es natürlich interessant, dass Sokrates jetzt hier dieses Konzept der Seele einführt in diesem Dialog und diese ganze Körper-Geist- oder Körper-Seele-Dualität jetzt hier so stark aufmacht. Also, dass er sagt, es gibt da diese zwei Teile, es gibt das Körperliche und es gibt das Seelische. Und im Seelischen findet dann die Philosophie ja sowieso schon meistens statt. Was ja auch interessant ist, weil ja bei Sokrates die Philosophie ja vor allem im Gespräch eigentlich stattfindet, ne? Und das ist ja eigentlich etwas, was auch schon körperliche Aspekte eigentlich hat. Aber das ist natürlich erstmal die Frage hier. Woher kommt er mit dieser Idee? Ist das auch bei Platon jetzt so besonders, dass das jetzt hier so eingeführt wird? Denn ich fand sowieso auch, vielleicht nochmal eine andere Frage, Sokrates ein bisschen untypisch in diesem Dialog, dazu, wie wir ihn sonst kennen, weil er hier sehr stark für eine Theorie argumentiert tatsächlich. Also er sagt sehr stark, so ist es eigentlich und dafür argumentiere ich jetzt. Wir haben hier nicht so stark diesen aporetischen Sokrates, der sagt, naja, am Ende weiß man es vielleicht gar nicht so genau oder was ihr denkt, stimmt nicht, aber ich habe auch keine klare Antwort, sondern im Phaidon haben wir eigentlich das Gefühl, er argumentiert sehr, sehr stark für diesen Körper-Seele-Dualismus und das ist natürlich interessant, ist das was, was Platon hier einführt oder was man eh schon irgendwie gedacht hat in Griechenland, was lässt sich dazu sagen?
Also die Frage ist auch in der Forschung, glaube ich, sehr umstritten. Also warum ist Sokrates hier so todesfreudig? Also das ist auch ein Sokrates, den, also Sie haben mir es ja schon erzählt, also erstmal in der Art und Weise, wie er redet und argumentiert, nicht der übliche Sokrates, der sonst eigentlich eher widerlegt, als eine positive These zu geben. Also das wäre sozusagen eine Frage, die offen ist. Die zweite wäre, naja, also so eine Lebensverneinung gibt es sonst in dem platonischen Werk nicht. Und die scheint hier so ein bisschen zu verwirren. Also, weil auf einmal könnte man sagen, Sokrates findet den Tod gut. Also, was soll das bedeuten? Ich glaube, da muss man ein bisschen, also ich hatte mir diese Frage auch sehr lange gestellt, also was das alles bedeuten soll. Ich glaube, das löst sich ein bisschen auf, wenn man die Dialogdynamik im Blick behält. Also, erstens zum Thema, warum der Tod? Also das ist einfach die Lebenssituation momentan. Und also die Todesdefinition ist sozusagen, dass der Körper nicht mehr belebt ist. Und da könnte man sich vorstellen, die Seele ist das, was der Körper belebt. Also rein so bestimmt, funktional bestimmt. Die Seele ist genau das, was den Unterschied zwischen dem belebten und dem unbelebten Körper macht. Also zu Ihrer ersten Frage, was Sie gestellt haben. Genau, also so kommt diese Verbindung, also Tod, Seele und Leben. Also warum jetzt Sokrates so reagiert und was das für das gesamte platonische Werk zu bedeuten hat, dass hier Sokrates anders aussieht als sonst? Ich glaube, das ist der wie gesagt, der Gesprächsdynamik geschuldet, weil Sokrates eigentlich hier in der anderen Situation kommt. Also das ist nicht so, dass die Freunde eine Behauptung haben und einen Anspruch stellen und deswegen auch wieder, also sozusagen in ihrem Anspruch geprüft werden sollen, sondern Sokrates stellt den Anspruch, dass er eigentlich gut gelebt hat. Das muss man ja schon von Anfang an sehen. Das hat er sonst in den Gesprächen nie gemacht, also in diesen aporetischen Dialogen. Das mag ja an der Lebenssituation liegen, dass er jetzt einfach Rechenschaft für sein Leben abgeben muss. Er hat das ja bei der Apologie schon vor Athen gegeben und jetzt muss er das seinen Freunden ablegen. Also er muss sich für sein Leben rechtfertigen. Und seine Rechtfertigung ist, ich sterbe glücklich, weil ich philosophisch also gut gelebt habe. Und wer gut lebt, der darf keine Angst haben zu sterben, weil er dann auf Gutes nach dem Tod hoffen kann. Was dann passiert ist, die Freunde zweifeln gar nicht die These an, dass das gute Leben das philosophische Leben sei oder fragen gar nicht nach der Bedeutung danach, sondern zweifeln die theoretische Bedingung für diese Lebensweise an. Also sie zweifeln an, dass es überhaupt möglich ist, sowas wie eine Erkenntnis zu haben. Das sieht man dann, also das ist jetzt eine weitere Schicht der Analyse des Textes. Das sieht man so einfach nicht. Das müsste man etwas genauer am Text zeigen. Aber im Grunde, was sie machen, wenn sie ihnen sagen, naja, aber die Seele könnte doch unsterblich sein, bedeutet an der Stelle, wo sie das sagen, dass sie glauben, dass die philosophische Lebensweise von der theoretischen Bedingung der Unsterblichkeit der Seele abhängig ist. Und daraus ergibt sich für Sokrates die Notwendigkeit zu zeigen, dass es einen theoretischen Rahmen gibt, in dem man die Unsterblichkeit der Seele denken kann. Und das ist aber nur eine theoretische Bedingung. Das ist noch nicht sozusagen Ende dessen, was man machen muss, um so zu leben, um so ruhig leben zu können, wie Sokrates jetzt das macht. Also es reicht ja nicht aus, aber es ist eine notwendige Bedingung, dass man die Seele unsterblich denkt oder auf eine gewisse Weise denkt, damit man dann so philosophisch leben kann. Und weil die Freunde sich immer noch nicht philosophisch zu dieser Theorie verhalten, also sie stoßen dann an der Grenze, weil es dann zwei mögliche Theorien über die Seele gibt. Einmal die Seele als etwas Sterbliches und die Seele als etwas Unsterbliches. Und sie gelangen sozusagen an eine Grenze. Und an dieser Grenze zeigt sich, naja, also so geht es nicht weiter. Also dann gibt es zwei Theorien darüber, wie die Seele geschaffen sein kann. Und man muss entscheiden, welche jetzt die richtige ist. Wie macht man das? Und die Gesprächspartner verfallen dann einer Skepsis. Und da muss Sokrates wieder mit denen reagieren. Und da sieht man den gewohnten Sokrates wieder. Also da kommt der dialektische Sokrates wieder zum Schein. Also ich glaube, wenn man diese Dynamik im Blick hat, dann ist dieser Teil des Sokrates, wo er wo er sozusagen einen theoretischen Rahmen statt eine Prüfung durchführt, also wo er sozusagen eine Theorie vertritt, eher als eine Prüfung zu durchführen. Da sieht man, naja, also das liegt an der Art und Weise, wie das Gespräch sich entwickelt. Also wie die Freunde reagieren auf das, was Sokrates sagt und wie Sokrates jetzt die Möglichkeit der Philosophie wiederherstellen muss. Und das zeigt sich dann.
Das ist eh toll. Ich fand es im Symposium zum Beispiel auch so toll, als die alle reden und irgendwann taucht dann Sokrates auf und man merkt so richtig, ach ja, so kennen wir ihn ja. Also wir freuen uns irgendwie dann so ein bisschen, dass er jetzt da ist und er ist auch ganz charakteristisch in seinem Reden und Argumentieren. Und hier ist er ja am Anfang fast so ein bisschen so sinnierend und genau, irgendwann kippt dann der Dialog und es geht dann wirklich doch stärker dieses Hin und Her, das wir auch so vielleicht früher von ihm kennen tatsächlich. Ich finde, ja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt mal reingehen in diese verschiedenen Argumente, die dann vorgebracht werden. Also warum ist laut Sokrates die Seele unsterblich oder nicht? Wir haben hier ja kein richtiges, also ich meine, deswegen sagen wir natürlich auch, dass in der griechischen Antike die Philosophie auf eine Art ihren Anfang genommen hat, auch weil wir also dieses Kritische da ja haben, das jetzt immer hin und her diskutiert wird. Wir haben hier kein richtiges religiöses, also dieses Thema scheint, das will ich vielleicht sagen, auch Phaidon und ich sehe gerade, dass die da in diesem Rahmenhandlung auch miteinander reden. Irgendwie scheint denen allen nicht hundertprozentig klar zu sein, wie es jetzt ist. Also wir haben keine quasi in dem Sinne, sagen wir, religiös aufgeladene Welt und Gesellschaft, kann man das sagen, in dem dieses Thema allen klar ist, die anwesend sind, weil sonst würde ja jemand sagen, na ja, es ist ja so und so, die Seele kommt in den Hades und fertig, so ungefähr, sondern irgendwie scheint dieses Thema ja offen zu sein für die Beteiligten.
Genau, also ich glaube, dass dafür argumentiert auch Erler, also ein Forscher, dass es eigentlich zur damaligen Zeit diese These, dass die Seele unsterblich ist, zumindest bei den Intellektuellen der Zeit auf Unglauben gestoßen wäre oder gestoßen ist. Also das ist im Grunde diese These, dass die Seele unsterblich eigentlich die nicht normale These ist. Und das ist, ja, also das muss auch schon ziemlich viel Zweifel oder Unruhe gestiftet haben, dass man sowas behauptet. Weil das könnte man sich so wie heute vorstellen. Ich meine, Athen war ja eine Metropol, wo auch recht viele Theorien im Umgang waren zu verschiedenen Themen. Und da hatte sich mehr oder weniger die materialistische ja, Weltbildauffassung oder Weltauffassung durchgesetzt, würde ich sagen. Also zumindest wie das in der Forschung dargestellt wird, ist nicht unplausibel, dass das eine gängige These war unter den Intellektuellen der Zeit, dass die Seele eigentlich etwas Materielles ist.
Das dann mit dem Körper vergeht quasi auch.
Genau, also dass die Seele, also ich meine, das ist eine These, die wir auch heute
Ja.
haben, dass die Seele eigentlich etwas ist, was aus dem Körper entsteht. Also etwas Stoffliches ist, was, sobald der Körper stirbt, auch vergeht. Das ist so im Grunde die materialistische Seelenvorstellung.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Basiert alles tatsächlich nur auf physikalischen Gegebenheiten oder was kann es da noch mehr geben? Ja, das ist interessant, finde ich auf jeden Fall, dass dann hier darüber so diskutiert wird. Und in dem Sinne ist es doch vielleicht, finde ich, beim Lesen ein bisschen typisch für Sokrates, dass immerhin das überraschend ist, was er sagt. Und das ist ja auch so ein bisschen eigentlich mit Sokrates verbunden, finde ich, dass er oft auf seine Gesprächspartner reagiert mit etwas, das man erstmal nicht erwarten würde tatsächlich. Und das ist ja eben, dass er diesem Tod gerne entgegen sieht. Und wir haben tatsächlich natürlich hier dieses Bild, und das spiegelt natürlich auch so ein bisschen die Fesseln, die, wenn man die Fesseln ablegt, dann tut es nicht mehr weh und dieses nicht mehr wehtun ist was Schönes. Oder auch dieses Bild aus dem Höhlengleichnis, aus der Politeia. Irgendwann kommt man aus der Höhle raus und kann die Ideen schauen. Also es kommt hier auch tatsächlich natürlich diese ganze Idee raus, dass der Körper ja so eine Art Gefängnis eigentlich sogar ist tatsächlich, aus dem man dann irgendwie sich befreien kann. Aber ja, vielleicht müssen wir mal die verschiedenen Argumente jetzt durchgehen, die man so aus dem Phaidon kennt, die großen Argumente sind. Das erste Argument ist das, man kann sagen, das Argument der Gegensätze oder das Zyklus-Argument. Das ist quasi auch so ein bisschen in diesem Motiv der Fessel vielleicht auch wieder drin. Und zwar, dass die Dinge irgendwie aus ihren Gegensätzen entstehen. Also eine Analogie wäre Wachen und Schlafen. Also man ist wach und dann schläft man wieder und dann ist man wieder wach. Und so sind wir in Zyklen befindlich, die hin und her wechseln zwischen den Zuständen. Und so ist auch Leben und Tod. Und Sokrates sagt so ein bisschen, ja, dass der Tod aus dem Leben entsteht, ist ja eigentlich so ein bisschen klar. Denn erst lebt etwas und dann ist etwas tot. Aber dadurch muss auch das Gegenteil eigentlich stimmen, dass das oder die Weiterentwicklung, dass das Leben auch wieder aus dem Tod entsteht. Und das scheint für seine Gesprächspartner erstmal einleuchtend zu sein. Für mich aber nicht so richtig, muss ich sagen. Wie ist dieses Argument zu verstehen?
Also das Argument basiert auf der Prämisse, dass alles, was nur ein Entgegengesetzes hat und etwas ist, was entsteht, also das sind so die zwei Prämisse. Einmal, wir schauen uns jetzt an, was entsteht, also das ist der Gegenstandsbereich dieses Argumentes. Alles, was irgendwie von Nichtsein zum Sein kommt, mehr oder weniger, könnte man sich so vorstellen, also eine Veränderung untergeht, so unterzogen ist. Und dann schauen wir uns an, die Prozesse, also es muss ja dann was ein Prozesshaftes sein, ne? Also irgendwie eine Wandlung von einem Zustand zu einem anderen Zustand, weil sonst könnte es ja nicht entstehen. Das wäre die Idee. Alles, was nur ein Entgegengesetztes hat, ne? Das ist ganz am Anfang des Argumentes gesagt. Alles, was nur ein Entgegengesetztes hat, entsteht immer aus diesem Entgegengesetztes. Das ist so die Grundbeobachtung, die gemacht wird. Wie kann man das sich vorstellen? Er bringt ja selber ein Beispiel. Wenn ich sowas habe wie das Größerwerden, ne, das, ich bin größer, das ist ein Zustand, und ich muss vorher kleiner gewesen sein. Ne, das ist die Idee. Und weil es nur ein Entgegengesetztes gibt zu dem Größersein, und zwar das Kleinersein, muss es ja dann so sein, dass es ein zweifaches Werden gibt. Von dem Größersein zu dem Kleinersein und von dem Kleinersein zu dem Größersein. Ne, das ist die Grundidee, wenn etwas so eine wie eine Art Dynamik ist, wo nur eine Richtung oder die entgegengesetzte Richtung zugelassen sind, dann muss ja das eine aus dem Entgegengesetzte immer entstehen. Ist das bis hier, also haben Sie dann Fragen oder?
Ja, es wirkt für mich ganz, also ich bin ganz, ist ganz interessant, weil ich in der Schule auch, also da habe ich auch den Phaidon, also jetzt im Nachhinein liebe ich den dafür, weil das finde ich, wenn man sich noch gar nicht mit Philosophie auch beschäftigt hat, total dieses Naja, aber weckt. Und das ist natürlich auch angelegt in diesen Dialogen, weil ja auch Simias und Kebes hier immer einschreiten. Aber es wirkt für mich so sehr seltsam konstruiert. Also erstmal, dass etwas nur ein Gegensätzliches hat, ist schon mal natürlich ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel Wachen und Schlafen, da könnten wir sagen, da sind Zustände dazwischen auch möglich. Also es gibt nicht nur die beiden, es gibt sowas wie Halbschlaf und weiß ich nicht was zum Beispiel auch, ne? Und jetzt größer werden, kleiner werden. Ja, also es ist ja wie so ein, eigentlich ein ontologisches Argument, das er hier irgendwie macht. Nur auch wenn die Dinge...
Zu dem Schlafen, also kurz dazu, würden Sie sagen, dass das Schlafen, also jetzt nicht das, was davor, aber das Schlafen selbst, hat das mehr als ein Gegensatz?
Aber was heißt ein mehr als ein Gegensatz? Ja, das ist wahrscheinlich die Frage, was genau das heißt. Ja, dass etwas überhaupt ein, ist das überhaupt ein Gegensatz, Wachen und Schlafen in der Realität? Ja, oder ist es ein definitorischer? Ja, also das ist für mich, glaube ich, nicht ganz.
Ich meine, entweder schläft man oder man schläft nicht. Es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten.
Schlafen und nicht schlafen, okay, ja.
Genau, und wenn man nicht schläft, dann ist man wach, mehr oder weniger.
Ja, aber es gibt wahrscheinlich Zwischenzustände auch.
Das mag sein, dann ist man irgendwo zwischen den beiden. Aber dann sind sozusagen immer diese zwei Elemente, die das bestimmen. Und der Punkt ist dann, wenn es diese zwei Punkte, also diese zwei Extreme gibt und von diesen zwei Extremen nur ein Gegensatz gibt, also nur zwei Möglichkeiten gibt dafür, dann muss ja das Werden immer zwischen diese zwei aufgespannt sein. Also diese Veränderung von dem einen Zustand zum nächsten muss ja sozusagen immer nur in diesen beiden Richtungen gehen. Entweder von Schlafen zum Wachsein und vom Wachsein zum Schlafen. Weil sonst müsste man sich was vorstellen, was weder Schlafen noch Wachen ist und was irgendwie gar nichts mit den beiden zu tun hat, wohin das Schlafen geht. Also, dass man sozusagen vom Schlafen zu einem anderen Zustand kommen könnte, was nicht das Wachen ist.
Ja, eben wahrscheinlich in Zwischenformen. Aber wenn man sie natürlich als klare Gegensätze so benutzt, dann ist für mich trotzdem noch nicht ganz klar, wie aus, okay, es gibt anscheinend diese Bewegung, also größer werden, kleiner werden, wie daraus dann folgen soll, dass deswegen das immer auch folgen muss. Also, ist ja klar, etwas Kleines wird größer und dann muss es ja aber nicht kleiner werden eigentlich wieder. Also, ne? Und das ist ja hier auch ein bisschen drin, dieses Argument, dass, naja, Wachen und Schlafen wechseln sich die ganze Zeit ab. Und deswegen muss auch aus dem Tod wieder das Leben folgen. Man kann ja auch einschlafen und sterben und dann wacht man ja auch nach diesem Schlafen nicht wieder auf, wenn wir jetzt nur auf Wachen und Schlafen zum Beispiel uns fokussieren. Deswegen scheint mir das auch ein Analogieargument zu sein. Und dass es darüber hauptsächlich funktioniert, dass wir sagen, na, es ist eigentlich wie Wachen und Schlafen. Und die Analogie ist natürlich stark, oder so haben sich wahrscheinlich viele den Tod auch schon vorgestellt, dass man denkt, ja, man kann sich irgendwie nicht daran erinnern, wie es war, nicht geboren zu sein, so wie man sich nicht daran erinnern kann, wie es war, geschlafen zu haben. Also ist das nicht auch eigentlich nur ein verstecktes Analogieargument, das aber nicht so richtig bis zu Ende argumentiert ist eigentlich?
Also ich weiß nicht genau, was Sie mit dem Analogieargument genau verbinden. Mir scheint das eher ein strukturelles Argument zu sein. Also dass man sich jetzt hier nicht den Einzelfall anschaut, sondern diese Prozesse in sich anschaut. Also es gibt Werdensprozesse und sie werden in sich als solche betrachtet. Zum Beispiel das Schlafen in sich und nicht eine Person, die schläft, sondern wie funktioniert das Schlafen eigentlich? Wo kommt das Schlafen her? Jetzt unabhängig davon, wie es konkret bei einer Person aussieht, sondern dieser Prozess des Schlafens wird in den Fokus gesetzt. Und ich glaube, daher kommt vielleicht die Verwirrung. Also, dass es ja hier gar nicht darum geht, bei einer Person das jetzt konkret nachzuvollziehen, sondern den Prozess zu beschreiben des Lebens oder des Todseins. Also diese zwei Zustände und dass es dazwischen einen Prozess gibt, abstrahiert von den Einzelfällen. Also darum geht es, glaube ich, hier. Und das macht dann auch die Schwierigkeit, die Kebes in dem zweiten Argument aufnimmt, dass es hier gar nicht um die einzelkonkrete Person geht, sondern um allgemeine Strukturen der Welt. Und wenn es etwas gibt, sowas wie Schlafen, wo man entweder schlafend sein kann oder nicht schlafend, also diese zwei Möglichkeiten, dann muss ja das Werden dazwischen natürlich nur zwischen diesen zwei Möglichkeiten aufgespannt sein. Und zwar in die eine und die entgegengesetzte Richtung. Und wenn man das Leben dann wiederum auch so versteht, also entweder lebt man oder man lebt nicht. Das heißt, wir haben das Leben und das Todsein. Und zwischen diese zwei Möglichkeiten ist das Werden auch aufgespannt. Dann wissen wir ja vom Leben zum Sterben, Leben zum Tod gibt es sozusagen den Prozess des Sterbens. Und vom Tod zum Leben müsste dann auch ein weiterer Prozess sein. Und wir wissen, dass wir geboren werden, also dass es vom Nichts, also Nichtleben zum Leben kommt, also vom Todsein zum, also vom Nichtleben zum Leben kommt. Und weil diese beide in der Struktur eingebettet werden müssen, wie in einem Kreis, dann muss ja das Leben aus dem Tod herkommen. Also sozusagen, wenn man die Struktur annimmt, also mitgeht und sagt, okay, in dieser Art von Sachverhalte handelt es sich immer um ein solches Werdensprozess, der zweifach ist, und man annimmt, dass das Leben ein solches Prozess ist, dann muss man eigentlich die Konklusion auch annehmen. Das ist so, wie das funktioniert, glaube ich, das Argument.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich finde, das ist nicht schlüssig, wenn man das hört, weil irgendwie scheinen mir sowieso in diesem Dialog, da müssen wir bei der Leier vielleicht noch dazu kommen, man oft zwischen den Abstrakter irgendwie zu springen. Also was steht jetzt eigentlich für was, wenn man jetzt sagt, ja, so Leben, Sie haben auch gerade gesagt, na, es geht nicht um das Einzelne, es geht an sich um diese Prozesse. Aber an sich Prozesse ist auch die Frage, was ist das jetzt genau? Weil es geht hier ja um die einzelne Seele, die unsterblich ist. Es geht nicht an sich um Leben und Tod, dass es immer etwas Totes gibt und etwas Lebendes und so, ne? Also, sondern es geht ja tatsächlich um die einzelne Seele, die soll tatsächlich unsterblich sein. Und dann ist schon die Frage, ob wirklich das Leben aus dem Tod entsteht. Ist auch so eine Fragestellung tatsächlich. Also es klingt plausibel bei der Geburt, aber ob das das Gleiche ist, wie das etwas, das dann gelebt hat und stirbt, dann wieder lebt, das ist die Frage. Aber genau das sind ja auch die Einwände, die später Simias und Kebes auf eine unterschiedliche Art haben. Vielleicht, genau, gehen wir mal weiter zu den weiteren Argumenten, die gebracht werden. Und zwar gibt es natürlich das große Argument, für das kann man schon wahrscheinlich sagen, der Phaidon berühmt ist, auch wenn es das nicht nur hier gibt, dass Lernen wiedererinnern ist. Beziehungsweise sagen Simmias und Kebes zu Sokrates, also konfrontieren ihn nochmal damit, dass das ja seine Theorie ist. Und sie sagen auch, dass es da zum Beispiel Beispiele in der Geometrie gibt. Und da ist man natürlich, wir haben ja auch eine Folge zu Menon gemacht, an den Dialog Menon erinnert, wo Sokrates das ja durchdekliniert an einem Sklaven, dem er Geometrie beibringt, bei dem er dann quasi behauptet, er würde ihm eigentlich nichts beibringen, sondern das alles ist schon in ihm drin. Und hier sagt er jetzt, und ich weiß nicht, das hat mich auch total geflasht, damals in der Schule, dass quasi wir Konzepte haben, die wir nicht aus dem diesseitigen Leben entwickelt haben können. Also wir haben irgendwie in uns drin Konzepte, wie zum Beispiel das Konzept der Gleichheit, also dass wir zwei verschiedene Sachen sehen und wir sagen, die sind gleich lang oder die sind gleich groß oder die sind sich ähnlich. Und es gibt ja aber im Diesseits nie etwas, das genau gleich ist. Also müssen wir dieses Konzept eigentlich von woanders her haben. Und da sagt er dann, das muss quasi die Seele schon geschaut haben, diese Idee, und das muss vor der Geburt passiert sein. Und das finde ich spannend, weil Sie vorhin gesagt haben auch, dass sowas wie diese ganze Idee der Seele hier bei Sokrates ist eigentlich schon auch axiomatisch für ein philosophisches Leben. Und ich glaube, so habe ich es noch nie so stark gesehen, dass das natürlich auch dann hier an sich auch Philosophie natürlich untermauert, diese Idee, dass wir vorher schon Konzepte geschaut haben, denn um Konzepte geht es ja auch die ganze Zeit in der Philosophie und auch in der Philosophie von Sokrates geht es ja die ganze Zeit darum, diese Konzepte aus den Leuten auch so rauszukitzeln. Aber ja, das ist natürlich ein Riesenfass, ne? Also dieses Argument Lernen ist Wiedererinnern, weil dann natürlich auch das ganze Konzept der Ideenlehre in Anführungsstrichen und die Frage, gibt es sowas bei Platon oder gibt es sowas nicht, mit dranhängt, ne?
Genau, also vielleicht dazu nochmal, was ich meinte mit also mit diesen Konzepten. Nicht, dass die Philosophie ein Theoretisieren wäre über diese Konzepte. Also da muss man nochmal das durchgehen. Aber zumindest, dass diese Argumente von Sokrates immer gebracht werden, wenn man die Möglichkeit des Erkennens in der Philosophie zeigen will. Das ist genauso im Menon übrigens auch, ne? Also dass der Menon anzweifelt, dass es überhaupt möglich wäre, irgendwas zu erkennen. Und genau an diesen Stellen, genauso hier wie bei dem Phaidon, wird dann von Sokrates eine Theorie gezeigt, von der er sich nicht sicher ist, ob sich genauso verhält oder vielleicht doch auch anders, aber so irgendwie im Grunde schon so. Da behauptet er dann, dass es möglich, theoretisch möglich ist, zu denken, dass man erkennen kann. Und zwar, wenn man zum Beispiel diese Wiedererinnerungslehre nutzt. Also wenn man sagt, okay, also das für die Erkenntnis ist es wichtig, dass die Inhalte, die erkannt werden, irgendwie schon bei uns sind, in einer Weise, aber nicht völlig zugänglich, weil sonst hätten wir ja schon alle Inhalte der Erkenntnis. Das heißt, irgendwie müssen wir mit denen verbunden sein, aber auch Die müssen nicht, also sie können ja nicht schon komplett völlig zugänglich sein. Und deswegen gibt es diese Möglichkeit, das in eine Theorie zu verpacken, dass man die Seele als etwas sieht, was Kontakt zu diesen Sachverhalten hat, die dann werden, also durch die Geburt vergessen werden und dann wieder erinnert werden in dem Lernprozess. So, das ist eine Möglichkeit, wie man es sich theoretisch erklären kann. An allen Stellen, wo er solche Argumente einbringt, sagt er dann auch, ob es sich genauso verhält, weiß ich nicht. Das sagt er im Jenen, glaube ich, auch. Weil es, also wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, dass, also bin ich noch dran zu verstehen, was es genau bedeuten soll, aber mir scheint es zumindest ein Versuch zu sein, die Möglichkeit der Erkenntnis in der Philosophie aufrechtzuerhalten. Also er möchte einfach, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man sich diese Bedingungen aufstellen könnte. Und diese, genau, also diese Theorie zum Beispiel bei der Wiedererinnerungslehre scheint eine Möglichkeit zu sein, wie man sich denken kann, dass Erkenntnis möglich ist. Und deswegen nimmt das Sokrates einfach an. Aber ob das genau die richtige Theorie ist, das ist jetzt erstmal sozusagen offen gelassen, würde ich sagen.
Und das ist
So.
dieser Streitpunkt auch, ne, in der Platon-Auslegung.
Genau.
Das wäre jetzt quasi ein schwaches Lesen dessen, dass er sagt, er bringt das jetzt hier als Theorie ein. Und ein starkes Lesen wäre Platon, vielleicht und Sokrates auch, wenn das hier wahr ist, wie er das darstellt, glauben tatsächlich, es gibt eine andere Welt und in dieser Welt sind die Ideen. Und dann ist ja auch die Frage, was genau ist alles eine Idee? Da gibt es ja auch unterschiedliche Beispiele. Also mir persönlich als so. Wie so sagen wir, menschliche anthropologische Konstanten, vielleicht mit denen wir ins Leben kommen oder wie das Gehirn verdrahtet ist oder sowas, ergibt das mit den Ideen, finde ich, immer stärker Sinn oder wirkt einleuchtender, wenn wir das Gefühl haben, das sind so abstrakte Konzepte wie Gleichheit und Größe und irgendwie solche Sachen. Und es ist nicht sowas wie jedes Ding, was es hier gibt, gibt es auch als Idee. Also es gibt auch die Idee des Stuhls oder sowas. Und irgendwo ist eine Welt auch noch, in der die sind die alle. Und da fliegen die Seelen so durch und
Ja.
schauen sich das alles schon mal an oder sowas, ne? Aber das wären quasi so die zwei Arten, das auszulegen in ihren Extremformen eigentlich.
Genau, also vielleicht zum Grund, warum ich die schwächere Version bevorzuge oder diese Lesart zumindest bevorzuge. Diese Theorie, die Sie jetzt, also von dieser Ideenlehre, was Sie meinen, das wird schon in Parmenides auch widerlegt. Also für mich ist es irgendwie unplausibel, dass das die Version ist, die Platon tatsächlich vertritt. Ob er dann tatsächlich an diesen Inhalten, wie bei der Wiedererinnerungslehre, dass er daran glaubt oder nicht, das weiß ich jetzt genau nicht. Aber zumindest der Grund, warum er diese Theorie bevorzugt oder zumindest überhaupt in Betracht zieht, eher als eine andere, scheint mir eine existenzielle Entscheidung zu sein und nicht eine theoretische. Also, dass er sozusagen aus existenziellen Gründen sich für diese Theorie entscheidet und nicht aus theoretischen Gründen. Das wäre jetzt eine Verschiebung der Ebene. Muss man sich dann natürlich alle Texte anschauen, gucken, was das genau bedeuten soll. Aber da bleibt immer so ein bisschen Unsicherheit in Bezug auf diese Theorien, wenn sie so entwickelt werden, zumindest jetzt in diesem Fall der Wiedererinnerungstheorie. Dann kann man sich fragen, warum und was das bedeuten soll. Und wenn man das, wenn man jetzt den Phaidon nimmt und das als gesamten Dialog betrachtet, dann wird klar, das Entscheidende bei diesen Dingen ist die philosophische Lebensweise. Die wird immer wieder, das ist zentral, ist bei jedem Argument, am Ende jedes Argumentes immer, worauf es ankommt. Und deswegen ergibt es für mich Sinn, das daran zu binden. Aber genau, das ist nur die Begründung für mich.
Im Parmenides gibt es quasi diesen Abschnitt, in dem sich gefragt, in dem das nochmal so aufgedröselt wird und sich so gefragt wird, naja, was heißt denn das jetzt genau? Also was, da werden Probleme aufgemacht von, wie soll denn jetzt genau die Beziehung sein zwischen der Idee und dem Einzelding? Also hat das Ding Teil an der Idee oder ist es ihr nur ähnlich oder ist das Ding auch die Idee und so? Also da wird das so ein bisschen quasi von verschiedenen Seiten beleuchtet, das Problem, kann man sagen.
Genau, also da wird das ganz genau auseinandergenommen, diese Ideenlehre, wie Sie das dargestellt hatten. Deswegen ist die Frage, was ist das eigentlich? Also ist das eine Sache, die man bei einem platonischen Werk irgendwie als wesentlich erkennen soll oder nicht? Also es ist irgendwie eine schwierige Frage. Da muss man dann wahrscheinlich hier zu dem Dialog selbst gehen wieder und versuchen, das aufzudröseln und zu verstehen. Genau, aber das wäre zu dem zweiten Argument, was ich noch dazu sagen wollte. Und vielleicht warum dieses Argument kommt, als zweites und warum es genau von den Freunden kommt. Ich habe mir das auch, also mir auch die Frage gestellt. Wahrscheinlich liegt es daran, an der Schwierigkeit, die Sie auch vorhin meinten, also dass in dem ersten Argument vor allem diese abstrakte Struktur gezeigt wird. Im Grunde wird gezeigt, dass das, was die Verbindung zwischen dem Leben und dem Nichtleben stiftet, dass das selber unsterblich sein muss, aber dass im einzelnen Konkreten nicht, also sozusagen das Seelische unsterblich sein muss, aber nicht, dass die eine Seele notwendigerweise unsterblich ist. Es wird noch nicht explizit bearbeitet im ersten Unsterblichkeitsargument. Das wird eher in dem zweiten sichtbar, wenn man dann die konkrete Einzelseele betrachtet und die Bedingungen für die Erkenntnis dieser Seele sich anschaut. Dann, wenn man das erste Argument und das zweite zusammennimmt, dann hat man sozusagen die Unsterblichkeit der Einzelseele auch. Das wird dann auch von Sokrates genauso nochmal unterstrichen, dass an dieser Stelle schon sozusagen für die Einzelseele mit den beiden Argumente irgendwie gezeigt werden kann, dass die Einzelseele als unsterblich gedacht werden kann.
Und dann gibt es ja noch das dritte Argument, dieses Verwandtschaftsargument, Affinitätsargument, sagt man manchmal, dass es ja zusammengesetztes und unzusammengesetztes gibt. Und da komme ich immer nicht so ganz dahinter, wie dieses Argument funktioniert, außer dass es so axiomatisch am Ende wirkt, dass Sokrates halt definiert, naja, die Seele ist das Lebende halt und die anderen Dinge vergehen, also der Körper vergeht zum Beispiel, die Seele nicht. Wie funktioniert dieses dritte Argument?
Also bevor ich auf das Argument eingehe, möchte ich einmal kurz zeigen, wie kommt es überhaupt zu diesem Argument? Weil eigentlich hat Sokrates gesagt, naja, Sache ist bewiesen, fertig ist. So, und dann sind die Gesprächspartner, also der Simmias und Kevis, die akzeptieren seine Annahmen, aber nicht die Konklusion. Also sie gehen sozusagen das Argument mit, akzeptieren die Annahmen. Manche Annahmen haben sie sogar selber eingebracht, aber gehen mit der Konklusion nicht so ganz, also sie sind nicht überzeugt vom Argument. Was ja bedeutet, sie haben sozusagen etwas, es muss an etwas anderem liegen, dass sie dieses Argument nicht akzeptieren können. Und wenn man einfach sich nicht sozusagen von der Logik des Arguments leiten lässt, dann wäre es jetzt in Sokrates Sicht wahrscheinlich etwas, einen unphilosophischen Umgang mit diesem Argument, weil man sich nicht von der Sache leiten lässt, sondern irgendwas anderes da am Werke ist. Und das entlarvt Sokrates auch. Er sagt, naja, wahrscheinlich habt ihr so ein bisschen Angst davor, dass die Seele so wie im Wind zerstäuben könnte. So eine kindliche Angst, mehr oder weniger. Dass die Seele vergehen könnte, weil sie sozusagen, also aus ihrer Vorstellung dessen, was die Seele ist, und zwar etwas Stoffliches, sie denken sich die Seele wahrscheinlich als etwas Stoffliches, Materielles, und daraus entsteht dann die Angst, dass sie einfach vergehen könnte. Und deswegen können sie aus dieser Angst heraus das Argument nicht akzeptieren. Und das ist sozusagen ein etwas unphilosophischen Umgang mit einem Argument. Und deswegen, und aus diesem Kontext kommt dann dieses dritte Argument. Deswegen muss Sokrates auf das Wesen der Seele eingehen, weil es ist genau das, worin sich die beiden jetzt uneinig sind, also Sokrates und die Gesprächspartner. Genau daran scheitert es, dass sie die Argumente des Sokrates auch irgendwie annehmen, dass sie nicht denken, dass das Wesen der Seele etwas Nichtstoffliches wäre. Also Sokrates entwickelt das Argument so, naja, okay, also das, wie ist das Seelische geschaffen im Menschen? Ist das dem Sichtbaren oder dem Unsichtbaren am ähnlichsten? Also er versucht, das Wesen der Seele irgendwie abzugrenzen, irgendwie einzuschätzen, ja doch, also irgendwie auszuloten, was das eigentlich sein soll, das Wesen der Seele. Und dafür nutzt er sozusagen Analogien und sagt, naja, ist es jetzt dem Sichtbaren ähnlich? Naja, eigentlich nicht, weil das ist das, was man eigentlich am Menschen nicht sehen kann. Und dann geht er sozusagen, naja, okay, ist es dem Zusammengesetzten oder dem Unzusammengesetzten ähnlich? Also was ist im Menschen das Seelische? Ist es das, was, das sind die Einzeldinge oder ist es das, was den gesamten Körper als eins macht? Ne? Also sozusagen, er geht auf diese Einheitsidee hinter dem Geist, also hinter dem Seelischen. Und er versucht zu zeigen, dass das Wesen des Seelischen eher dem Geistigen näher ist, also etwas wie ein Verhältnis oder ein, ja, so einen, würde ich jetzt nicht sagen mathematischen, aber sowas wie, ja, so wie ein Verhältnis eher ist als etwas Stoffliches. Das versucht er dann so graduell so ein bisschen zu zeigen. Und wenn man dann annimmt, dass die Seele dem Unzusammengesetzten dem Unsichtbaren, dem und so weiter und so fort, also all diesen Eigenschaften ähnlicher ist, dann muss sie ja auch dem Unsterblichen näher sein als dem Sterblichen, weil sie ja mit allen diesen anderen Eigenschaften zusammenhängt und die alle zusammen implizieren, dass, also wenn man etwas Unzusammengesetztes hat, das kann dann nicht sterblich sein, das kann nicht veränderlich sein und so weiter, weil sonst wäre es ja wieder zusammengesetzt. Also wenn man diese Begriffe dann in sich betrachtet, die können ja miteinander nicht vereinbar sein. Und insofern, wenn die Seele diesen Begriffen eher zugehört als anderen, dann muss sie auch unsterblich sein. Das ist so, wie das Argument mehr oder weniger funktioniert und aufgebaut ist.
Ja, das ist interessant, aber man merkt, finde ich, wenn man es hört, dass man bei vielen Sachen oder ich nicht ganz mitkommt. Also wenn man sagt, okay, die Seele ist eher unsichtbar als sichtbar, da würde man noch sagen, ja, verstehe ich irgendwie. Aber das dann heißt, na, dann muss es auch wie andere unsichtbare Dinge sein. Unsichtbare Dinge sind irgendwie göttliche Dinge und dann ist es ewig zum Beispiel oder die Seele ist nicht zusammengesetzt, wobei wir natürlich auch in der antiken Philosophie eigentlich auch schon die Idee haben, dass es verschiedene Teile der Seele gibt, oder? Oder zumindest, oder ist das erst bei Aristoteles? Auf jeden Fall, da wäre auch so ein Fragezeichen dran. Aber die generelle Frage, die ich glaube ich habe, ist, die handeln sich natürlich, aus meiner Sicht jetzt, natürlich viele Dinge auch ein in diesem Dialog, weil die ganz am Anfang schon abgenickt haben, dass es die Seele überhaupt gibt. Das ist keine Frage, oder, die hier gestellt wird als Gegenteil, denn das steht ja natürlich auch erstmal zur Debatte, ob es eine Seele gibt, die etwas Einheitliches tatsächlich ist. Aber das wird eigentlich sehr früh schon von allen akzeptiert, dass es sowas irgendwie geben muss, oder?
Naja, also das sieht man auch in der aktuellen Debatte zur Philosophie des Geistes oder so. Also ich glaube, sogar die härtesten Materialisten würden nicht abstreiten, dass es sowas wie das Mentale gibt. Also der Punkt ist einfach, sie wird als das angenommen, was den Unterschied zwischen lebendigen und nicht lebendigen Körper macht. Also so ist, wie dieser Begriff eigentlich eingeführt wird. Und dass es einen Unterschied gibt zwischen jemand, der lebt und jemand, der nicht lebt, das würde niemand abstreiten. Und wenn man die Seele einfach das nennt, was das Prinzip ist, was das bewirken soll, dann kann man damit erstmal auch arbeiten, obwohl man nicht unbedingt die Seele als etwas Immaterielles versteht. Also ich glaube, das ist einfach keine absurde Annahme, dass es etwas gibt, was nicht rein körperlich ist im Menschen, sondern dass es eine zweite Dimension des Menschen gibt, die irgendwie wirkt in uns. Sie haben natürlich recht, dass nicht alle jetzt die Annahme mitgehen würden, dass also diese Dimension des Menschen auch so ursächlich für den Menschen ist, wie es bei Sokrates angenommen wird. Und genau das wird dann der Streitpunkt, der im nächsten Gesprächsabschnitt verhandelt wird. Also da haben Sie schon recht. Also da gibt es zwei verschiedene Seelenauffassungen. Also dass es eine Seele gibt, ist schwer zu bestreiten, also sowas wie das Mentale, das Psychische, das kann man ja auch anders nennen. Das hängt nicht an dem Wort. Also mit Seele ist hier sich her gemeint, also sowas wie so eine Innerlichkeit oder irgendwie was Mentales, würden wir heute sagen. Das würde heute niemand abstreiten. Man würde eher abstreiten, was die Beschaffenheit des Mentalen ist, ob das auch wiederum was Körperliches ist oder nicht. Aber dass es sowas wie Gedanken gibt, das würde niemand, nicht mal ein Neurowissenschaftler, also abstreiten, der wirklich materialistisch denkt. Also der würde einfach sagen, ja, gibt es. Die sind auf Körperliches zurückzuführen, aber das ist natürlich ein Phänomen, was niemand abstreiten kann.
Ja, es wird nur hier ja zusammengelegt. Also hier wird ja gesagt, genau das Mentale, was denkt, ist auch das, das dem Körper das Leben gibt. Und das ist natürlich die Frage, also ob das tatsächlich so ist, ne? Wahrscheinlich würden wir heute uns vielleicht vorstellen, ja, also der Strom ist das, das dem Computer das Leben gibt, aber das, das im Computer denkt, ist nicht der Strom selbst, so ungefähr, ne? Und das ist ja dann so quasi so diese Frage. Und dadurch, dass das aber hier irgendwie eine Eins gelegt wird, genau, geht es dann natürlich auch weiter immer mit dieser Idee, dass es einerseits das Philosophische ist und andererseits auch die Lebenskraft ist. Und das ist was heute wahrscheinlich umstritten ist, ne? Wie das sich genau
Genau.
verhält, ja.
Und eine zweite Sache, die ich zum dritten Argument nochmal sagen wollte, was auch eine entscheidende Dimension ist, die hier besprochen wird, ist, dass die Seele dem Ursächlichen, also dem Herrschenden, näher ist als der Körper. Also dass also hier wird sichtbar, wie Sokrates Seele versteht, als etwas Ursächliches für den Körper. Ne? Also als etwas, was herrscht, was bestimmt. Und das wird man dann auch im späteren Dialogverlauf sehen. Das ist bei den anderen nicht der Fall oder
Ja.
beziehungsweise nicht immer. Zumindest bei Simias nicht. Also darin, also
Ja.
sieht man, okay, daran scheitert es, dass die Gesprächspartner nicht mitgehen können, weil zwei verschiedene Seelenskonzeptionen sind. Einmal die sokratische Seelenkonzeption, wo das Seelische als etwas gedacht wird, was dem Geistigen, also eher wie ein, also dem Verhältnis oder so einem Logos ähnlich ist, als ein Ding, als etwas Stoffliches. Und dann hat man die Seelenkonzeption der anderen zwei. Die sind ja ineinander auch dann, also sie haben miteinander auch Unterschiede. Aber das Wesentliche, was beide verbindet, ist, dass sie denken, dass die Seele wiederum was Stoffliches wäre. Also das ist sozusagen die ihre Konzeption. Und daran, also da landet man an so einer Art Grenze. Das ist jetzt, naja, also die Grenze der Wissenschaft könnte man sagen, dass da zwei Theorien sind und dass man sich jetzt erstmal zu diesen Theorien verhalten muss. Also welche Theorien, also für welche Theorie entscheidet man sich? Und das stoßt dann
Ja, das ist.
bei den Gesprächspartnern auch genau auf so ein Problem, dass sie damit nicht umgehen können. Die wissen nicht, was sie jetzt damit machen sollen.
Das ist ganz toll, finde ich, Dialog, denn ich finde die Argumente toll, auch von Semias und Kebes, die dann kommen, auch wie sie das versuchen anzugreifen, was Sokrates sagt. Und gleichzeitig ist ja dieses, ist dann immer diese Stille in diesem Dialog. Ne? Also ist dann Sokrates nochmal gesagt wird, okay, wir wollen dich jetzt auch nicht stressen mit diesen, also der sagt dann sowas wie, na, ich sehe, ihr habt irgendwie noch Zweifel und dann drucksen Semias und Kebes so ein bisschen rum, wollen wir das jetzt noch sagen oder ne, reden wir vielleicht lieber über was anderes? Und dann sagt Sokrates, ja, nee, Quatsch, das machen wir jetzt so ungefähr. Und dann bringen die ja ihre Argumente vor und dann ist auch wieder so eine Stille im Raum und dann wechselt die Geschichte, also wechselt der Dialog auch noch mal auf die Rahmenhandlung, wo dann auch Echekrates zu Phaidon sagt, ah, das waren doch aber auch tolle Argumente irgendwie, das ist doch auch wirklich, also dass man wirklich merkt, es wird richtig so ein Spannungsmoment auch aufgebaut und gleichzeitig ist es
Ja.
dann immer dieser Spaß auch am Philosophieren und so. Also ich finde, man merkt auch so im Dialog, dass es Marker gibt, die sagen, jetzt passiert hier tatsächlich was. Also jetzt machen wir hier tatsächlich Philosophie. Und so würde man heute ja auch noch gute Philosophie schreiben, dass man ein Paper schreibt und auch die Gegenargumente irgendwie einbringt oder sagt, warum man das gerade nicht so sieht. Also dass man das so ein bisschen hier mitbringt. Und das erste quasi Gegenargument von Simias ist das Argument, naja, oder die Idee, verhält es sich bei der Seele nicht vielleicht aber so wie bei der Harmonie einer Leier? Also so wie ein Instrument irgendwie gestimmt ist, das ist natürlich nicht das gleiche wie das Instrument, diese Gestimmtheit, aber diese Gestimmtheit ist dann natürlich weg, wenn das Instrument kaputt geht. Und könnte es sich nicht irgendwie so verhalten? Und ich finde das ein ganz tolles Argument von Semias und eins, wo ich bis heute auch immer noch so denke, hat er ihn nicht eigentlich doch damit, auch wenn er es vielleicht nicht weiter noch ausführen kann, aber er versucht ja irgendwie etwas, weil sie sagen, die sagen jetzt, das ist was Stoffliches auch die Seele, aber Simias versucht doch schon irgendwas anderes nochmal aufzuzeigen, also nicht zu sagen, das ist jetzt quasi unsterblich und unvergehend, aber ist was anderes als die Sache selber, die Harmonie, die irgendwie zwischen diesen Seiten tatsächlich besteht. Und das wäre sowas, wo ich auch immer, wenn ich es lese, so wie auch im Rahmendialog ist Echekrates, der auch dann sagt, ja, ist es nicht eigentlich so? Wo ich auch immer denke, hat er da nicht tatsächlich was? Es ist etwas anderes als der Körper, aber es ist abhängig davon, ob der Körper lebt oder nicht. So würde ich was wahrscheinlich auch sehen heutzutage mit dem Geist. Ja, wie ist dieses Argument zu sehen?
Also ich würde sagen, dass es eigentlich nicht so weit von einem reduktiven materialistischen Argument. Also im Grunde genommen ist die Aussage, der Körper ist eigentlich für die Seele ursächlich.
Ja.
Also der Körper ist das, was die Seele entstehen lässt und nicht andersrum. Also die Seele ist irgendwie wie eine Art Nebenerscheinung des Körpers. Also das Körperliche ordnet sich und aus diesen Orden, also aus dieser Ordnung des Körperlichen entsteht so wie ein emergentes Pattern, würde man heute vielleicht sagen. Also so wie eine Wohlordnung, die aus dem Körper entsteht. Und wenn der Körper nicht mehr da ist, dann ist die Wohlordnung auch weg. So. Und das ist sozusagen das Argument. Dann wäre ja eigentlich die Seele auch wieder als, ja, der, also dem Körper nachgeordnet zu verstehen. Und das ist natürlich ein anderes Argument als das, was der Kebes einbringt, der das also dieses Verhältnis doch andersrum sieht. Die Schwierigkeit mit dem Argument, das wird dann auch von Sokrates aufgenommen, ist, dass eigentlich, wenn man das so sieht, dann beschreibt man die Seele schon als etwas Geordnetes und Gutes. Da hätte man die Schwierigkeit, dass man nicht mehr eigentlich gute von schlechten Ordnungen unterscheiden kann. Also wenn alle in der Harmonie sind, dann sind sie alle, im Begriff der Harmonie steckt schon die Wohlordnung drin. Dann hat man sozusagen eine Eigenschaft, die immer gut ist. Dann gäbe es ja keine Unterschiede zwischen guten und schlechten Seelen. Also dann kann man ja eigentlich keine qualitative Unterschiede zwischen Seelen mehr machen, was für die Gesprächspartner auch irgendwie nicht so ganz anzunehmen ist. Das ist irgendwie problematisch. Aber das Schwierigste, finde ich, an dem Argument ist, und das wird von Sokrates auch gezeigt, dass wenn man das so denkt, dann muss man sagen wir so, die Intuition aufgeben, dass das Seelische überhaupt etwas bewirken könnte in dem Körper. Und das ist das, wenn man heute sich die Debatten zur mentalen Verursachung anschaut, das ist genau das, was der ganze Streit auslöst. Es ist ein großes Problem. Und da müsste man annehmen, dass mentale Gegenstände oder mentale Zustände nichts bewirken können im Körper. Und das widerstreitet der absoluten Alltagsintuition, dass man eigentlich denken kann, etwas zu tun und das dann auch tun kann. Also, dass der Körper sich sozusagen entsprechend bewegt oder dass Vorstellungen der Grund sind, warum wir gewisse Dinge tun. So, das ist sozusagen das sind die Kosten für diese Theorie, sagen wir so.
Ja, ich gehe bei beiden, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, nicht so ganz mit oder verstehe nicht ganz, ob die Argumente funktionieren. Ich finde dieses, wenn es eine Harmonie ist, dann kann es selber ja nicht noch mal eine Harmonie haben, fast so ein bisschen sophistisch argumentiert von Sokrates, weil es mir ein bisschen wie Wortklauberei wirkt, weil es ja wieder eine Analogie ist, die Semeas aufmacht, dass er sagt, das ist wie die Harmonie einer Leier, aber er ja nicht, oder in meinem Dafürhalten des Arguments nicht meint, das ist wirklich wie bei einer Leier die Harmonie und deswegen kann nicht dieses Ding auch noch in einer anderen Harmonie stehen. Also da frage ich mich, ist das Gleiche gemeint? Also Sokrates greift jetzt das Bild an, sagt, das Bild ist schief. Da kann man sagen, okay, genau wie eine Leier ist es vielleicht nicht, aber dass es körperlich etwas erzeugt wird, was nicht direkt körperlich irgendwie ist. Das ist, glaube ich, das, was ich so stark finde an diesem Argument von Simmias. Und ich finde auch die andere Frage, dass man sagt, na, wenn es vom Körper erzeugt wird, dann kann es gar nicht auf den Körper zurückwirken, ist ja eigentlich auch hier noch nicht gesagt, tatsächlich. Also es kann ja etwas sein, das sich für uns eben nicht körperlich anfühlt und irgendwie dann aber auch wieder den Körper zurück kontrollieren kann auf eine bestimmte Art. Wir können ja unseren Körper nicht komplett kontrollieren. Also ich kann nicht, weiß ich nicht, jetzt sagen, wie genau mein Herz das Blut pumpen soll oder so. Aber man kann, ne, sich natürlich zwingen, nicht zu essen und solche Geschichten. So, deswegen, ja, ich bin irgendwie immer noch ein bisschen bei Simmias und der Harmonie der Leier. Ich finde das irgendwie ganz gut.
Gut, dann müssen Sie wahrscheinlich auch nochmal, also wenn Sie sich diese Debatte anschauen, die moderne, die aktuelle Debatte zur mentalen Verursachung, das ist wirklich der Streit, dass wenn man wirklich annimmt, also wenn man diese Aussage ernst nimmt, dass die Seele etwas ist, was aus dem Körper entsteht, also dass das Mentale eigentlich nur Anordnungen von physikalischen Zuständen sind. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber im Grunde ist es immer so, dass man nur das Mentale verändern kann, wenn man das Physikalische verändert. Das ist die Grunde. Also wenn man diese Aussage wirklich konsequent bis zum Ende denkt, dann müsste das immer so sein, dass also dass mentale Zustände sich nur verändern, wenn physikalische Zustände verändert werden. Und dann, also das ist so, wie gedacht wird, was das bedeuten soll. Und dann ist es schwierig, etwas zu denken, was mental ist und was alleine auf das Physikalische wirkt. Weil nur das Mentale etwas tun kann oder sich verändern kann, wenn das Physikalische, also die Supervenienzbasis nennt das, sich verändert. Und dazu gibt es große Debatten, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber das ist, glaube ich, das, was Sokrates hier versucht zu tun. Also da wird eine These gezeigt, also eine Theorie, und er denkt sie bis zum Ende durch. Und wenn man sie bis zum Ende durchdenkt, also konsequent, dann ist es problematisch. Weil dann hat man etwas, dann hat man zumindest diese Spannung drin, dass das Körperliche eigentlich immer nur, also dass das Seelische eigentlich immer nur vom Körperlichen bestimmt ist. Und das ist eine Intuition. Also das ist schon eine Bombe, die in dem Leben einschlägt von jemandem, wenn man das wirklich glaubt. Was bedeutet das dann für das eigene Leben?
Ja.
Ne, das hat Konsequenzen auf der Existenz oder zumindest hätte das für mich, wenn ich das annehmen würde. Bedeutet es, dass alles, was ich tue, eigentlich, ich kann ja nichts anderes tun als das, was ich tue und dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, was anderes zu tun und ich kann auch nicht anders denken, als dass ich nur so bin. Also das ist für mich einfach sehr, sehr schwer zu denken.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so schlimm, wenn das Geistige was Körperliches ist. Aber ja, es ist natürlich ja
Genau,
ganz
aber das.
spannend, also was das, wie weitreichend das ist. Und ja, freue mich darüber nochmal. Wir haben also ein bisschen noch den historischen Fokus, dann irgendwann mal, wenn diese ganzen Debatten aufkommen, da auch Folgen zu machen. Ist ja total spannend, ja.
Genau, also das war so ein bisschen die. Nein, das sind, es ist genau an diesem Kern, das wird gearbeitet und das sieht man an dem zweiten Teil des Argumentes, das haben wir jetzt noch nicht betrachtet bei diesem dritten Unsterblichkeitsargument, dass aus diesem Wesen der Seele Konsequenzen für die Lebensführung folgen. Also wenn die Seele so gedacht wird, wie Sokrates sie denkt, dann ist die philosophische Lebensweise die richtige Lebensweise und die notwendige sogar, weil nämlich die Seele dann ihrem Wesen entsprechen, also ihrem Wesen zu entsprechen versuchen muss. Und deswegen muss sie dem Geistigen nachgehen, nachstreben und sich die ganze Zeit diesem Geistigen zuwenden, weil indem sie sich dem zuwendet, wird sie dem ähnlicher. Und wenn sie sich sozusagen dem Körperlichen zuwendet, dann wird sie dem Körperlichen in einer Weise ähnlich. Und zwar, dass sie wieder wie zusammengesetzt ist und vergänglich und so weiter. Also das hat sozusagen, das Wesen der Seele hat dann normative Auswirkungen. Also weil das Wesen der Seele so ist, ist die philosophische Lebensweise die, die wichtig ist und die richtig ist. Und genau am Ende dieses, also dieses Argumentes wird dann von Sokrates so wie eine Art Reinigungstheorie entwickelt, wie die Seele eigentlich einem hilft, also wie die Philosophie eigentlich einem hilft, diese Seele dann von ihrem Kerker zu befreien. Da hatten Sie am Anfang angedeutet, dass dieser Dialog sehr lebensfeindlich wirkt oder dass man sozusagen, ja, dass es komisch ist, dass Sokrates diesem Tod so sehr, also dass es so wirkt, als ob es im Leben nicht möglich wäre, die Erkenntnis zu erreichen und dass man nur auf den Tod warten muss. Das ist sozusagen am Anfang des Dialogs noch offen gelassen, würde ich sagen. Aber spätestens hier an der Stelle wird gezeigt, Sokrates glaubt sich nicht gekerkert. Also eingekerkert. Also er hat zwar ein anderes Verhältnis zum Körper als normale Menschen, aber es ist auch kein Verhältnis, wo der Körper komplett abgelehnt wird, sondern es ist ein Notwendigkeitsverhältnis. Also der Körper ist zwar notwendig im Leben, mit dem muss man sich beschäftigen, man muss ihn in einer gewissen Weise, also sich zu dem verhalten, aber das ist nicht das Wesentliche im Leben. Das ist nicht maßgeblich für das, was man entscheidet, was man tut und so weiter. Also das ist sozusagen nochmal, um das einzuordnen, was Sie früher gesagt hatten, da hatte ich das noch nicht nochmal aufgenommen. Aber hier zeigt sich, dass es, worum es eigentlich Sokrates geht, wenn er meint, dass der Tod etwas ist, was man sich gerne wünscht. Es geht nicht darum, dass das Leben furchtbar ist und dass der Körper ein Kerker wäre, sondern die Seele glaubt, dass der Körper ein Kerker wäre. Aber man kann sich von diesem Zustand befreien, und zwar durch die Philosophie.
Ah, okay. Das ist ja spannend. Und warum glaubt er, dass die, wie war das, dass die Seele irgendwie so verkörpert, wenn man sich den körperlichen Gelüsten hingibt und wenn man philosophiert, dann eher ihrem Wesen
Genau.
nachkommt. Das ist diese Idee, die wir in der griechischen Antike auch schon früher haben, dass dieses bisschen dieses nicht dieses tugendethische, also dass quasi durch das Ausüben sich etwas ausbildet quasi.
Naja, also das wird dann in dieser Reinigungstheorie auch etwas deutlicher. Werde jetzt nicht mehr super viel in Detail darauf eingehen, aber der Punkt ist, das bedeutet, dass man erstmal die körperlichen Aspekte entscheidend sind, also sowas wie Essen, Trinken, also diese ganzen Aspekte sind einfach wesentlich. Also sie bestimmen meinen Alltag. Das ist eine Sache. Aber es bedeutet dann auch noch was anderes. Und zwar auf epistemischer Ebene, dass mein Körper maßgeblich ist für das, was ich für wahr halte. Das wird in dieser Reinigungstheorie als der An Ausgangspunkt des Menschen gezeigt, wovon die Philosophie hilft, also wofür die Philosophie hilfreich ist, um sich von diesem Zustand zu befreien. Und in diesem Zustand ist der Körper Also ist die Seele eingekerkert durch die Bande der Lüste. Was heißt das? Dass die Lust der Mechanismus ist, womit der Körper die Seele fesselt. Weil wir Lust empfinden, also diese Lustempfindung, und weil wir der Lust nachgehen und das unser wesentlicher Punkt im Leben ist, sind wir vom Körper gefesselt. Also wir ähneln dann, also wir gehen sozusagen immer zum Körper und wollen immer das Körperliche haben, also interessieren uns dafür. Was bedeutet das dann für das, was ich denke und glaube? Das bedeutet, dass ich eigentlich Lust als das Kriterium nehme, also ob etwas mir angenehm ist oder nicht, als Kriterium nehme dafür, dass ich etwas für wahr oder falsch halte. Und das ist dann das Problem, weil man dann, wenn man so denkt, ständig schwankend ist in der eigenen Meinung. Mal das scheint richtig, mal das scheint eigentlich falsch. Und das ist sozusagen immer ein Schwanken. Und das sieht man dann auch bei den Gesprächspartnern, das passiert ja häufiger, dass sie dann so plötzlich doch glauben und dann doch nicht und dann wieder glauben und so weiter. Es ist sozusagen ein Zustand, wo nicht die Sache, die Suche nach dem Wahren leitet. Also ich richte mich nicht nach sachlichen Argumenten in dem Umgang mit diesen Sachverhalte, sondern ich richte mich danach, was mir angenehmer oder nicht angenehm ist. So wie die Gesprächspartner Angst davor haben, dass die Seele vergehen könnte und deswegen die Argumente des Sokrates nicht annehmen wollen. Das wäre so ein Beispiel konkret.
Ah, ja.
Und das ist, glaube ich, was gemeint ist, dass die Seele dem Körperlichen ähnlicher wird, weil sie sich einfach nach den gleichen Maßstäben richtet wie der Körper. Also sie ist sozusagen schwankend und zusammengesetzt und sozusagen immer wieder von einem zum nächsten. Also das ist sozusagen diese Widersprüchlichkeit des Körperlichen wird dann gezeigt in der Art und Weise, wie man denkt.
Also man strebt dann auch zu so einer Einheit, auch in der Philosophie, weil das ja spannend ist, denn es gibt ja diesen Einwand von Kebes noch, der sagt quasi, das Argument vom Weber ist es nicht, also der quasi anderen Sachen zustimmt, aber der sagt, naja, was sagt mir denn jetzt, dass, also vielleicht war die Seele schon vorher da und hat die Ideen geschaut und dies und das, aber vielleicht stirbt die ja jetzt mit meinem Körper dann tatsächlich, ne? Also sie war vorher in vielen anderen Körpern, aber jetzt ist sie eben tot, so wie ein Weber viele Kleidungsstücke webt, aber auch irgendwann sterben muss. Und diese Kleidungsstücke sind dann die verschiedenen Körper. Und der Weber ist die Seele in diesem Sinnbild. Und dann ist es jetzt eben dann vielleicht zu Ende. Und daraufhin reagiert ja dann Sokrates und versucht nochmal diese große Einheitstheorie, das nochmal alles aufzufahren. Aber dazwischen ist es ja so, wie wir schon gesagt haben, dass es dann still wird, dass dann auch in der Rahmenhandlung es nochmal springt. Und da gibt es ja dann diese Szene, in der Sokrates dem Phaidon dann, also nicht mehr in der Rahmenhandlung, sondern tatsächlich vor seinem Tod, der irgendwie bei ihm am Bett liegt, so durch die Haare fasst. Also wir haben eine sehr starke eigentlich, einen so diesseitigen körperlichen Moment zwischen den beiden. Und dann aber ansetzt, um nochmal, was jetzt auch vielleicht so ein bisschen immer schon durchklingt, zu sagen, wir dürfen nicht, ich weiß nicht, wie es im Original im Griechischen heißt, aber wir dürfen quasi nicht Redefeinde werden, wir dürfen keinen Hass auf Argumente haben. Wir müssen, egal wer was sagt und ob wir die Person hassen oder auch, wie Sie es jetzt vielleicht gesagt haben, ne, Simmias und Kebes haben immer so das Gefühl, aber wir wollen das irgendwie nicht oder wir können das nicht glauben, wir haben vielleicht Angst. Und hier sagt Sokrates, so das wollen wir nicht, ne? Also Misologie heißt das, glaube ich. Also
Genau,
diesen
Mythologie.
Hass auf diese Argumente irgendwie haben, ja.
Ja, also genau, das ist der Punkt. Also diese zwei Einwände kommen. Also das eine haben wir schon besprochen. Das zweite ist ja der Kebes-Argument. Das ist ein Argument, da wird das Verhältnis zwischen Seele und Körper gar nicht angezweifelt. Also es wird schon gesagt, nein, nein, also es ist schon so, dass das Körperliche von der Seele verursacht wird. Also sozusagen das Herrschaftsverhältnis ist umgedreht im Vergleich zu dem Simmias-Argument.
Aber wieso für immer,
Genau, aber dieses also diese Ursachenverhältnis zwischen Körper und Seele, warum muss das selbst unvergänglich sein, also unsterblich sein? Und da ist sozusagen sind diese nach diesen zwei Argumenten, weil Sie das nochmal angesprochen haben, diese Stille und dieses Einbrechen der Rahmenhandlung in die Gesprächshandlung, es sind alle Zeichen dafür, dass diese Stelle wichtig ist. Und ich glaube, also der Grund, warum sie wichtig ist, ist, dass jetzt diese Gesprächsebene an eine Grenze gelandet ist. Wir haben zwei Theorien. Also einmal die Theorie der Seele als etwas Unsterbliches und die Theorie der Seele als etwas Materielles. Und diese zwei sind jetzt einfach argumentativ in einem Gleichgewicht, könnte man sagen. Also zumindest aus der Perspektive jetzt. Und natürlich ist es dann ein Problem, weil, ne, dann hat man zwei Theorien. Also, wie soll man sich entscheiden, welche richtig ist? Und bei den Gesprächspartnern und bei den Leuten, die anwesend sind, ist das jetzt ein Moment, was wirklich problematisch ist. Man stoßt an die Grenze der Wissenschaft, dass man da einfach verschiedene Theorien, die vielleicht auch einem plausibel erscheinen können. Und da weiß man nicht, wie man sich zwischen diesen Theorien entscheiden soll. Und davon hängt ja eigentlich eine ganze Lebensweise. Und deswegen entsteht so wie eine Art Skepsis bei den Gesprächspartnern. Da steht kurz vor diesem Mesologie-Argument, wo sie, was sie meinen, kurz davor steht ja wirklich wortwörtlich, dass die Gesprächspartner sagen, na ja, vielleicht ist die Sache in sich unerkennbar oder wir als Menschen keine richtige Richter. Was heißt das eigentlich? Es heißt, dass die Gesprächspartner glauben, über diese Grenze kann man ja nicht gehen. Also wir sind jetzt hier an einer Grenze angelangt, die man nicht überschreiten kann. Und dann ziehen sie sich zurück und sagen, ja, vielleicht können wir das gar nicht erkennen oder vielleicht liegt das an der Sache selbst, dass sie unerkennbar ist. Und das ist, glaube ich, für Platon ein wichtiger Moment, weil er das dann sozusagen sehr eingerahmt hat und auch, wie Sie meinen, mit Hekrat, dass der, also wo die Rahmenhandlung so richtig reinbricht in das Hauptgespräch. Das hat man sonst bei platonischen Gesprächen, glaube ich, sehr wenig oder kaum. Das heißt, es ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Stelle. Und ich glaube, die markiert dann den Übergang von der Wissenschaft zur Philosophie. Weil die Art und Weise, wie Sokrates sich zu dieser Grenze verhält, eine andere ist, als wie die Freunde sich verhalten. Die Freunde verfallen in der Skepsis. Was macht Sokrates? Er sagt, na ja, also wir müssen jetzt weiterreden. Wir müssen jetzt weiter untersuchen, weil genau da ist der Punkt, wo die Philosophie auch wirklich anfängt. Und wenn Sie darauf aufpassen, sehen Sie in dem Text, das sagt er auch selber. Bisher habe ich mich unphilosophisch verhalten heute.
Ah, okay.
Weil ich ja irgendwelche Thesen, also wahrscheinlich, vermute ich, weil wenn man sich anschaut, was macht er vor dieser Aussage und nach dieser Aussage, davor stellt er irgendwelche Thesen auf als Begründung für seine Lebensweise, aber begründet diese Thesen weiterhin nicht, sondern setzt sie einfach voraus. Und was danach im Gespräch passiert, ist anders. Also er verhält sich schon ganz anders zu diesen Thesen, zu seinen Gesprächspartnern. Also da merkt man einen Unterschied in der Umgangsweise. Das heißt, in diesem ganzen ersten Teil der Unsterblichkeit der Seele ging es um eine andere Denkweise als eine philosophische Denkweise. Da hat sich Sokrates, der hat Theorien gemacht darüber, was Philosophie sein kann oder was Philosophie ist und über die Sterblichkeit der Seele und so weiter. Aber hat diese nicht philosophisch gemacht. Also diese Tätigkeit war nicht das, was er mit Philosophie meint. Weil sonst hätte er ja nicht gesagt, heute habe ich mich unphilosophisch verhalten.
Und was ist dann das, der im Gegensatz dazu philosophische Gehalt dieser Einwände? Also einen haben wir ja schon, also er bearbeitet das beides hintereinander, ne? Wir haben erst quasi die Einwände, die wir jetzt gehört haben. Und bei Simias haben wir ja schon darüber geredet, was sein Einwand ist. Und bei Kebes fängt er dann an, erstmal nochmal eigentlich sein Leben zu reflektieren, ne? Also wie es, das sind so die in diesen Seefahrten. Also er sagt quasi, das waren quasi seine verschiedenen Suchbewegung und die erste Suchbewegung als Jugendlicher war quasi, sich mit den Naturphilosophen, also mit den Vorsokratikern quasi zu beschäftigen und sagt dann, dass die vor allem Anaxagoras irgendwie nicht so richtig ihm Antworten geben konnten auf seine Idee, dass die Vernunft, und das ist ja hier mit der Seele auch verkoppelt, irgendwie über allem stehen muss und dass er dann quasi selber irgendwie zu diesen Antworten kommen musste in der zweiten Seefahrt.
Genau, also wenn man jetzt an den entscheidenden Punkt kommt, wo Sokrates die Freunde nochmal auffordert, sich mit der Philosophie zu beschäftigen und das jetzt richtig zu untersuchen, weil bisher sozusagen auch er selber sich als unphilosophisch einschätzt, an dem Punkt sieht man einen Unterschied. Und das, was Sokrates jetzt macht, ist nicht mehr Thesen zu entwerfen, sondern er geht auf die Thesen der Gesprächspartner ein. Das ist schon mal eine bemerkenswerte Veränderung, die man sehen kann von dem ersten Dialogteil und zweiten Dialogteil. Wie macht er das? Also er schaut sich die Thesen des Simmias an, schaut erstmal, ob sie miteinander zusammenpassen. Zum Beispiel diese Wiedererinnerungslehre passt überhaupt nicht mit der Vorstellung, dass die Seele dem Körperlichen hierarchisch untergeordnet ist. Das geht ja nicht. Also das funktioniert zusammen nicht. Das macht er zum Beispiel, ne? Das ist eine Sache, die sich verändert hat. Er hat jetzt keine Gegentheorie, sondern er schaut sich an, was die Gesprächspartner sagen und geht auf die ein. Genau. Ich gehe jetzt nicht in die Prüfung genau von diesem Argument, sonst wird
Nee,
sie da
genau, wir müssen
wahrscheinlich.
wahrscheinlich
Genau.
irgendwann nochmal so Richtung Ende dann kommen,
Ja,
ja, genau.
genau. Aber was der Punkt ist, er hat eine Umgangsweise, die anders ist als ein Theorieentwurf. Und um auf die Einwände des Kebes einzugehen, gibt er auch kein direkt einen Theorieentwurf, sondern er versucht an seiner intellektuellen Biografie zu zeigen, dass das Ursachenverständnis, was Keves hat, in sich problematisch ist. Das muss man dann auch an der Autobiografie des Sokrates kann man das dann nachvollziehen. Dieses Ursachenverständnis, was Keves hat, ist das Ursachenverständnis, was die Naturphilosophen in dieser intellektuellen Biografie haben. Da zeigt sich, was die Problematiken sind, wenn man das so versteht. Also wenn man die Ursache selbst als ein Ding versteht, dann verstrickt man sich ständig in Widersprüchen, weil man dann mit einer Vielheit umgehen muss, die dann dafür sorgt, dass immer zwei entgegengesetzte Dinge Ursache desselben sein können. Und wenn man Ursache so versteht, wie Keves die versteht, funktioniert es nicht. Deswegen erklärt er das wahrscheinlich als in seiner Autobiografie, um zu zeigen, dass man auch aus dieser Denkweise rauskommen kann, wenn man die eigene Denkstruktur verändert. Und die wird dann in dieser Autobiografie versucht zu zeigen, was sind die verschiedenen Schritte. Und dann kommt man bis zu einem gewissen Punkt, wo diese Ideenmethode entwickelt wird. Da ist die Frage, ob das das Endpunkt der intellektuellen Autobiografie des Sokrates ist. Also es würde den Rahmen jetzt hier sprengen, aber es gibt Hinweise dafür, dass es vielleicht nicht der letzte Schritt ist. Aber zumindest ein notwendiger Schritt, um Ursache anders zu denken. Und wenn man Ursache anders denkt, auf konsistentere Weise, dann ergeben sich fast automatisch die Unsterblichkeitsbeweise der Seele, weil man dann das Lebendige als das, also weil man die Seele als das Prinzip des Lebendigen versteht. Und dann kann das selbst nicht unsterblich sein, weil das sonst problematisch wäre.
Nicht sterblich sein.
Genau, das kann nicht sterblich sein, genau.
Also bringt noch mal viel, was auch schon so angedeutet war, rein und verbindet das aber auch noch mal mit der eigenen Geschichte und mit so einem, ja, Statement an sich auch viel für die Philosophie und für diese philosophische Lebensweise, ja.
Genau.
Was muss dann noch gesagt werden zum Inhalt vom Phaidon? Es ist natürlich so, dass wir dem Tod noch beiwohnen quasi am Ende. Und ja, wie geht das alles aus?
Genau, vielleicht was ich für wichtig halten würde, was noch gesagt werden muss, nachdem Sokrates seine intellektuelle Autobiografie gezeigt hat und gezeigt hat, die Ursache so gedacht wie in der Ideentheorie, löst dieses Problem. Da geben sich die Gesprächspartner für ganz zufrieden mit dieser Theorie und sagen, ja, vielleicht muss ich nur noch prüfen, ob das alles so folgt, wie du das dir vorstellst. Und da reagiert Sokrates relativ stark und gibt einen Auftrag zu seinen Freunden. Und er sagt, nee, also da dürft ihr ja nicht weiterstehen, sondern da dürft ihr nicht stehen bleiben, sondern ihr müsst jetzt weiterprüfen, genau an diesen letzten Voraussetzungen, zu denen er angelangt ist, und zwar diese Ideenhypothese zum Beispiel, und genau die prüfen. Also sozusagen der letzte Auftrag, den er an seine Freunde gibt, was mehr oder weniger, also wenn man das alles zusammennimmt, gleichbedeutend wie der Auftrag zur Philosophie ist, der dann auch im Mythos nochmal, ja, in einem Märchen vielleicht verpackt wird, damit es sozusagen noch hängen bleibt bei den Freunden, wenn sie noch nicht auf der philosophischen Ebene sind, dass sie auf eine andere Weise angesprochen werden. Genau, das wäre das Einzige, was mir noch wichtig wäre, noch zu erwähnen. Genau, und erklärt auch, warum noch dieser Mythos kommt. Er muss ja die Freunde noch zur Philosophie bewegen, ohne dass sie schon die Mittel haben zu verstehen, was Philosophie ist und inwiefern sie dann wichtig ist für sie. Und deswegen kommt dieser Mythos am Ende.
Es ist interessant, mir fällt das gerade auf. Im Symposion erzählt Sokrates auch sowas, also wie er den Eros gelernt hat. Da geht es darum, also da hat er so eine biografische Ebene. Und in der Apologie erzählt er auch, wie er vom Orakel von Delphi diesen Spruch da mitbekommen hat, dass er quasi der Schlauste der Athener sei. Und das ist interessant. Also Platon hat das öfter als Motiv, dass nochmal sowas Charakterliches, Biografisches kommt, was dann aber auch wieder eine Auswirkung hat auf das, was gesagt wird, was dann natürlich wieder jetzt hier den Schülern was mitgibt, aber natürlich literarisch, wenn Platon das schreibt und das natürlich auch als Schrift verbreitet werden soll. Und wir auch wissen, wie einflussreich der Phaidon auch ist, haben wir natürlich auch das Gefühl, wir sind gemeint, wenn wir das lesen, so ein bisschen, ne? Also, dass Sokrates hier wirklich so zum, ja, wie so zum Heiligen der Philosophie natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen hochstilisiert wird, dem es aber darum geht auch, dass die Schüler weiterhin kritisch bleiben.
Genau, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Philosophie nicht nur eine reine Theorie, sondern eine Lebensweise ist.
Ja.
Das heißt, es kommt immer zusammen. Also man kann das gar nicht so trennen. Deswegen, wenn ein Sachverhalt gemeint ist, ist es immer auch eine Lebensposition gemeint.
Eine Sache, die ich noch, das ist eine viel zu große Frage eigentlich, aber ich wollte es einmal angesprochen haben, dass ich das, kann es sein, dass dieser Dialog auch so resoniert, weil er ja auch irgendwie so andere Religionen so stark berührt? Also einmal haben wir natürlich diese Idee der unsterblichen Seele auf eine Art im Christentum auch, nur die ist ja dann ewig dann im Jenseits, wobei auch diese Himmel- und Hölle-Konzepte sind ja auch in der Bibel gar nicht so stark ausgeführt, wie wir das heute manchmal so im Christentum denken. Und dann gleichzeitig erinnert es natürlich total an den Buddhismus auch an den Hinduismus natürlich, also mit dieser Seele, die so durch diese Zyklen durchgeht und dass man in diese verschiedenen Existenzen reinkommt. Also das finde ich irgendwie ganz interessant, dass wir in so einem frühen Text des westlichen Denkens, ich weiß gar nicht, wie viele frühere Texte wir haben, die überhaupt über diesen Körper-Seele-Dualismus sprechen, dass wir gleichzeitig da gefühlt so viele Anknüpfungspunkte haben, irgendwie an verschiedene Religionen und halt auch ja verschiedene so Seelenkonzeptionen.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Ideen sind dann alle, glaube ich, also ich bin mir nicht so sicher, ob das daran kommt, dass es schon Kontakt gab. Kann sein, also dass diese Ideen vielleicht schon, also ich meine, bei den Pythagoreern gab es auch diese Seelenwanderungsideen. Also die
Ah, okay.
waren Ideen, die auch durchaus in der griechischen, in dem griechischen Gedankengut enthalten waren. Wo sie genau herstammen, also da glaube ich, reicht mein Expertisenbereich nicht aus, um das zu bewerten. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, das Spannende an dem Phaidon ist, dass er eine enorme Vielfalt an Anknüpfungspunkte hat. Und ein Anknüpfungspunkt könnte ja genau dieser Grenzbereich der Religion auch sein, wo man sich mit etwas beschäftigen muss, was man irgendwie allein so, wie man selber ist, noch nicht verstehen kann, aber trotzdem verstehen möchte. Und wenn man diese Einstellung hat, ist der Phaidon natürlich schon sehr spannend, weil es geht um Tod und Ende des Lebens und etwas, was danach kommt, zu dem man sich verhalten muss, irgendwie, ohne zu wissen, was es ist und wie das sein kann. Und das, deswegen glaube ich, bietet das auch natürlich Anknüpfungspunkte aus religiösen Moment. Also wenn man so eine religiöse Stimmung in sich hat oder so eine Tendenz, ist das natürlich ein toller Dialog, um anzufangen. Weil man dann genau an dieser Grenze gelangt und dann sich fragt, wie muss ich damit umgehen? Kann ich das vielleicht auch mit dem Logos versuchen zu verstehen? Gibt es einen Weg, wie diese Grenze überschritten werden kann, ohne dass man jetzt Mystik oder Skepsis machen muss? So. Irgendwie dazwischen.
Ja, und man kann nur raten, den Dialog zu lesen, oder? Also ich habe auch
Auf
jetzt
jeden
wieder
Fall.
beim Lesen so das Gefühl gehabt, also es ist immer so am Ende natürlich hier oft so die Frage, wie macht man das, wie nähert man sich dem und so. Und beim Phaidon, also natürlich die Frage, welche Übersetzung nimmt man? Ich habe bei Schleiermacher wieder gemerkt, dass manchmal nicht ganz klar ist, wer redet gerade, weil das immer so eingefügt ist. Da gibt es natürlich auch andere, wo es immer sowieso Doppelpunkt sowieso ist. Aber gleichzeitig ist der auch natürlich schön in der Sprache manchmal, in den Ausdrücken. Aber ich finde, das ist wirklich ein Dialog, der einen heute auch immer noch, weil das natürlich Fragen sind, und das ist natürlich bei vielen philosophischen Fragen so, die uns nicht loslassen und die nicht beantwortet sind. Also ja, sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen, oder?
Auf jeden Fall, ich kann das nur empfehlen. Mich hat das auch in meiner eigenen Lebensentwicklung sehr begleitet und kann ich nur empfehlen. Das sind viele Themen, die man sich anschauen kann. Es ist sehr vielfältig.
Ja, dann noch mal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir darüber zu reden. Ich habe mich fast wieder ein bisschen wie in der Schule, also ist so ein bisschen ist dieser aufmüpfige Schüler wach geworden, der denkt, naja, aber kann man das so sagen, kann man das so sagen? Und ich hatte das Gefühl, Sie konnten sehr gut immer sagen, naja, aber vielleicht haben Sie das noch nicht ganz bis zu Ende durchdacht. Da habe ich mich auch wieder so ein bisschen erinnert gefühlt, wie das früher war. Also es ist, glaube ich, wirklich ein Text, bei dem man nie so ganz ans Ende kommt und das ist toll. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Und genau, wir anderen hören uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Bis dann.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.